Ich nehme meinem Gegenüber die Möglichkeit, adäquat auf mich zu reagieren, weil ich teilweise, also ich lüge nicht, aber ich verschweige manche Sachen. Nur um der Harmonie willen.
Da wäre jetzt ein bisschen Harmoniebedürfnis und nicht so eine Streitlust über so ein krasses Thema vielleicht auch ganz nett gewesen. Da habe ich mich im Nachhinein über mich geärgert.
So, und das Nächste, was ich mir vorstelle, ist jetzt neuerdings, das sei ja und dann. Und das habe ich mich nie gefragt. Ja und dann? Ja, dann ist er weg. Ja, wäre das wirklich so schlimm? Nö.
Du hast im Zweifel irgendwelche Muster als Kind mitbekommen und scheust etwas, hast Angst davor. Und eine Angst hält sich natürlich super aufrecht, wenn ich mich ihr nicht stelle.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Es gibt ja, mein lieber Leon, dich und mich, die wir uns hier seit gut, noch nicht ganz 4 Jahren, immer begeisterter über alles so unterhalten. Weißt du noch, wie wir angefangen sind, wo wir überhaupt nicht wussten, wo die Reise hingeht? Ich denke da so gerne dran zurück.
Ja, und ich habe sogar, weil wir ja jetzt hier diese kleine Sommerpause mit so alten Folgen füllen, auch nochmal in alte Folgen reingehört. Und ich habe auch nochmal in die allererste Folge reingehört, Leidenschaft. Ja. Und ich fand schon allein in diesen ersten paar Sätzen, merkt man, wie krass anders auch noch der Vibe ist. Ich meine, das haben wir ja schon mal besprochen, aber auch als ich noch so andere Folgen reingehört habe, das ist wirklich mittlerweile so ein bisschen wie so ein, ja, einerseits klar wie ein Tagebuch, aber unabhängig jetzt von unseren persönlichen Sachen, habe ich wirklich das Gefühl, es nimmt einen auch so mit durch die letzten Jahre, was so alles passiert ist.
Ja, und wir beide tragen ja das, was wir besprochen haben, noch eine Weile mit uns rum. Und ich genieße das auch sehr. Ja, und da bin ich aber auch schon bei einem Thema. Und ich weiß, dass dir das auch ein bisschen aufstößt, aber auf sozialen Medien versprechen Coaching-Influencer Glück, Reichtum, Heilung, oft mit esoterischen Methoden. Ne? Und ja. Manchmal denke ich, wenn jemand psychisch krank ist und vielleicht auch labil ist, für den kann das ja auch gefährlich werden. Du hast so, es wird dann gesagt, nimm diese Affirmation, wiederhole die für dich. Die wissen ja genau, viele Coaches haben ja verstanden, wie sie sich auf Social Media inszenieren müssen, um auch ihre Produkte unters Volk zu bringen. Ne? Die Videos sind zum Teil hochprofessionell produziert, sie imitieren Gesprächssituationen und da werden vielleicht auch so, da sind Leute, die haben vielleicht sogar Psychologie studiert, da wird nochmal so kurz so reingewischt, der Masterabschluss und dann kommt aber dann kommen so konfrontative Dinge im Sinne von, du musst dein Leben ändern, ne? Und du musst dich mehr fokussieren und so weiter. Und meinst du nicht, dass das viel, viel mehr geworden ist, allein auch in diesen 4 Jahren? Also gefühlt
also
zumindest.
Das Problem ist, dass ich manchmal so ein bisschen wie bei so einem Unfall dann nicht weggucken kann, wenn mir sowas bei Instagram angezeigt wird. Ja. Und das merkt der Algorithmus ja sofort. Und dann spielt er mir solche Videos immer mal wieder aus. Da gibt's solche Coaches so. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, weil ich das so sehr ablehne, dass dass ich da jetzt nicht noch einen Push drauf geben will. Aber da sitzt du fassungslos davor und ja, meine Erklärung ist immer so ein Stück weit, das habe ich aber jetzt auch bei der ganzen AfD-Thematik für mich gemerkt. Ich finde, man ist sehr schnell da drin, dass man dabei ansetzt, die Leute zu hinterfragen, die da hingehen, weil man dann so denkt, ja, die Lämmer, die zu ihrem Pastor wollen, ne, die Kirchen sind leer, dann sind die Coaching-Bänke voll. Aber da mag dann auch ein Aspekt dran sein und das mag auch spannend sein, psychologisch zu analysieren, warum lassen sich Menschen davon anziehen. Das finde ich eben auch bei der AfD ist jetzt vielleicht ein schräger Vergleich. Da will ich auch gar keine Parallele in dem Inhalt ziehen. Aber wenn ich mich frage, warum wählen Menschen AfD, was ich nicht nachvollziehen kann, warum gehen Menschen zu solchen Life-Coaches, was ich schon deutlich eher nachvollziehen kann, was auch nichts damit innerlich zu tun hat, aber wo ich mich auch frage von außen, dann finde ich, muss man eigentlich immer schnell den Spieß umdrehen und sagen, Moment mal, was macht eigentlich dieser Life-Coach, damit die Leute da hinkommen? Und da muss man einfach sagen, genau das, was du gerade beschrieben hast, es gibt relativ simple Methoden, die du, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, auch relativ schnell durchschauen kannst. Und dann musst du das so ein bisschen sektenhaft aufziehen, ne? Nach dem Motto Love-Bombing am Anfang, nach dem Motto, ja, wenn du hier rausgehst, dann wirst du ja deinen ganzen Anschluss verlieren. Dann musst du da Heilsversprechungen hinklatschen. Dann musst du das Ganze so sukzessiv aufbauen, dass die Leute dann am Anfang so viel Geld da reinstecken, dass sie dann bereit sind, nach den ersten 3.500 Euro nochmal 4.000 zu investieren, weil sie sonst Sorge haben, das Geld, was ich da jetzt schon reingesteckt habe, dann muss es ja auch gut sein, wenn ich da so investiert habe. Dann brauchst du so ein Schneeballsystem, wo du dann ganz schnell die Coach of the Coaches ausbildest. Und wenn du das von außen hier anguckst, dann bin ich ganz schnell auf dem Trichter, ich will nicht denen, die da hingehen, irgendeinen Vorwurf machen, sondern denen, die das anbieten. Also ja, meine Kritik setzt dann ganz klar bei dem Coach an. Und sorry, lass mich noch einmal kurz den Bogen schlagen. Nochmal, nicht inhaltlicher Natur, aber von der Methodik, finde ich, ist das ein wichtiger Punkt, den wir auch bei der AfD anwenden müssen. Wir kritisieren ganz oft die Leute, die wählen. Und an ganz vielen Stellen finde ich das auch zu Recht. Du wählst Nazis, das muss dir einfach bewusst sein. Mhm. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, an allererster Stelle auch diese Partei zu kritisieren, weil die etwas macht, wo du einfach von außen sagen musst, perfekt, dieses permanent, also perfekt, das ist wirklich psychologisch perfekt, dieses permanente Täter-Opfer-Umkehr. Wir sind das Opfer. Wir werden von euch da alle fertig gemacht. Ne? Ihr, die ihr doch die Demokratie hochhaltet, lasst uns nicht reden, hört uns nicht zu, glaubt uns nicht. Und du denkst so, was, ihr wollt die Demokratie zerstören und wir versuchen die zu verteidigen. Ihr seid die Täter. Dann geht's weiter, dieses Love-Bombing, dieses, wenn du da in diese Community reingezogen wirst. Ne? Ich habe mit Ex-Neonazis gesprochen. Wenn die so erzählen, das ist auch sektenhaft aufgebaut und da hast du auch das Gefühl, dir droht eine regelrechte Gefahr, wenn du da wieder aussteigst. Am Anfang wirst du herzlichst willkommen, bist vielleicht jemand, der unsicher ist, der auf der Suche ist, der verbittert ist und dann kriegst du von denen all diesen Zuspruch und all diese Begeisterung und all dieses Zusammenhaltsgefühl, dass am Ende nichts ist als ein reiner Betrug. Die AfD hat keine Lösungen. Und die nutzen aber das alles aus, was die sich an psychologischen Mechanismen wirklich wie so Taschenspiele auf die Platte geschafft haben, um die Menschen um den Finger zu wickeln. Und das ist eben das, was mich dabei so tierisch aufregt.
Ja, da geht's ja auch von bis. Es gibt ja Gründe, die nachzuvollziehen sind. Zum Beispiel, dir geht's schlecht und bist du in Deutschland Platz beim Psychotherapeuten, Therapeutin bekommst, das kann ja auch lange dauern. Ne? Und wenn du jemanden hast, es gibt sogar Coaches, die machen das ganz okay. Also ich will dann nicht die mit Therapeuten vergleichen, auf keinen Fall. Aber um es mal bildlich zu sagen, du sitzt im Bus und heulst vor Verzweiflung und da kommt jemand, setzt sich neben dich, der, sag mal, so eine Wärme ausstrahlt, nimmt dich in den Arm und sagt, ach komm, das wird schon. So, also irgendwas Aufmunterndes, ne? Und an der Stelle, dir geht's schlecht, du kriegst keinen Platz, da kann man verstehen, dass du vielleicht dich eher an sowas wendest. Und dagegen will ich auch gar nichts sagen. Es ist nur, wenn Coaches mit Heilsversprechen kommen. Ne? Und das Narrativ ist ja fast immer, du bist selbst für dein Elend verantwortlich. Ich zeig dir, wie du glücklich und gesund wirst. Und den Kranken wird oft dann von denen das falsche Mindset unterstellt. Du musst dein Mindset ändern. Ja. Und da wird es gefährlich. Ne? Das ist sowohl perfide wie auch gefährlich. Ja,
Vor allem, weil die wirklich Hilfe brauchen. Also sagen wir mal, du sitzt jetzt mal weinend im Bus, hast eine schlechte Zeit gerade, von deiner Freundin verlassen, dann kommt so jemand, nimmt dich in den Arm, liest dir mal ein schönes Zitat vor und unterhält sich mit dir, hat vielleicht auch nur ein offenes Ohr, macht vielleicht Bewegung, Sport. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Diese Coaching-Seminare enthalten ganz oft solche Bewegungselemente, wo dann so eine ganze Halle springt oder singt oder sonst irgendwas macht, was einfach sich für Menschen gut anfühlt und was emotionalisiert. Und dann ist das auch wieder Teil der Masche. Da können wir jetzt drüber streiten, wie teuer sowas sein dürfte, aber von mir aus. Der Punkt ist jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, dem es wirklich schlecht geht, ne, der sitzt jetzt im Bus und weint nicht, weil ihn seine Freundin verlassen hat, sondern er ist völlig niedergeschlagen, weil er seit anderthalb Jahren depressiv ist und auf einen Therapieplatz in diesem verdammten System warten muss. Und dann kommst du und sagst, ach komm, ich nehme dich mal in den Arm, ich lese dir mal ein Zitat vor und wir spielen ein bisschen mit 3000 anderen in der Halle rum.
Ja.
Der nimmt sich am Ende das Leben. Und das ist mir einfach wichtig, dass uns das klar ist. Wenn wirklich psychische Probleme sind, einfach zum Teil unglaublich tödliche Krankheiten. Und das ist ja dann keine Entscheidung dieser Person, die freiwillig trifft, sondern die aus einer riesenhaften Not heraus entsteht. Ne? Und da dann alles, was in diese Richtung von Quacksalberei geht, von Heilsversprechen, von Geldmacherei.
Ja, aber da ist es, glaube ich, dieses Heilsversprechen. Und das kann man ja nicht ertragen. Ne? Wenn du sag mal, du hast einen Vortragenden, der zum Thema positives Denken spricht, ne, und sich auch gar nicht als Therapeut anpreist und als Coach. Ja. Das ist ja völlig okay, oder?
Wäre ich am Start.
Ja, ne? Und deswegen meine ich, man muss da auch Unterschiede machen. Man kann da nicht so alle in einen Sack stecken. Ne? Und grundsätzlich ist ja auch nicht verwerflich,
wenn das Menschen. Stimmt. Also, das ist ja eh klar, ne?
Ja.
Kannst du nie. Du kannst ja auch, wenn ich sowas sage, differenzieren, dafür kennen wir uns gut genug, dass diese Pauschalaussagen bei mir auch aus einer so ein bisschen Grundwut herauskommen, aber ja, so natürlich nicht standhalten.
Ja.
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 Ja. Ach, schön, da bin ich mal. Ich wollte ja eigentlich Sommerpause ganz entspannt in der Hängematte liegen. Wenn ich mit dir spreche, bin ich direkt wieder agitiert und hochgefahren, aber das tut ja auch gut. Ja. Bist du denn bereit, mein lieber Freund?
Was treibst du denn gerade im Moment?
Ich bin hier ganz entspannt. Wir sind ja im Urlaub, machen wir ja in Südfrankreich an diesem Fluss.
Ja.
Rennrad fahren mit den Jungs und chillen. Drumherum mache ich aber auch weiter Terra Explore. Also wir drehen auch mit dem Team diesen Sommer ganz viel. Und ansonsten bereite ich mich schon wieder auf die Tourtermine im Herbst vor, weil ich die, das weißt du ja auch, ich lese ja immer wieder neue Sachen und finde auch neue Sachen und dann baue ich die halt immer wieder da ein. Also dieses ganze Programm verändert sich ja komplett. Also ich habe zum Beispiel in Berlin in der Columbia-Halle noch eine Version gehabt.
Ja.
Da ist die komplette erste Hälfte und auch viele Sachen in der zweiten Hälfte noch quasi die alte Version gewesen. Und dann habe ich in den Wochen danach, weil da ein bisschen Raum war, das nochmal komplett geändert. Und wenn ich das wiederum, was ich dann in Berlin schon hatte, vergleiche mit den Previews, ist das nochmal anders. Und jetzt sitze ich da halt wieder dran und mach und tu.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du denkst, ach verdammt, wie konnte ich das denn so erzählen? Das muss ich doch jetzt so machen.
Ja. Ja. Vor allem, wenn da Leute noch da sind, die, ich kriege da ja auch Feedback zu. Und das liebste Feedback ist mir eigentlich, wenn ich ein Feedback bekomme, wo ich so merke, yo, das bestätigt, was auch ich gewittert habe. Also, nur mal anders. Am meisten freue ich mich über das Positive, wirklich auch ganz ehrlich über das positive Feedback. Da gibt es manchmal so Kritiken, wo du denkst, die lese ich gar nicht mehr, wenn er so eine einen Stern gibt, dann denke ich so, lese ich mir gar nicht durch. Aber wenn jetzt jemand differenziert, was Positives als Kritik hat, dann total gerne. Und das, ist halt einfach so, dieses Programm entwickelt sich immer weiter und es wird auch immer anders. Also,
das ist schön.
Es wäre ja langweilig.
Ja.
Wenn nicht. Das mache ich. Was machst du?
Ich faulenze auch viel. Müsste eigentlich schon schreiben fürs neue Programm.
Warum hast du denn jetzt gesagt, ich faulenze auch viel? Ich faulenze nur bedingt gerade.
Okay, gut. Ich faulenze viel und müsste fürs neue Programm schreiben. Hab auch, ja. Mache dauernd Notizen, aber mit diesen Notizen werde ich wahrscheinlich auch nicht froh.
Was ist denn aus der Benjamin Blümchen-Nummer geworden? Bist du da weiter?
Da bin ich ein ganzes Stück weiter.
Und Penissen.
Dafür ist auch viel Recherche notwendig. Penisse habe ich mir vorgenommen, mache ich spontan bei den Previews.
Ja.
Und werde die Nummer auf der Bühne entwickeln. So wie meine ganze Nummer zum Thema Hip-Hop, Gangster-Rap und so, ist ja eigentlich auch auf der Bühne entstanden. Ich werde mittlerweile sehr beschimpft von Fanta 4-Fans, weil ich von Schwabenrap und SM Udo und so spreche. Aber ich schreibe dann immer noch zurück, hier kriegt jeder sein Fett weg. Und im nächsten Programm wird es dann sicher nochmal etwas härter. Aber eine knallharte Information für alle jetzt, weil Leon und ich sind immer gern in Holland, darf man ja nicht sagen, in den Niederlanden, Holland ist ja nur eine Teilprovinz oben um Groningen herum, da bei Friesland. Ich höre immer wieder Frikandel Spezial und so. Ne?
Mhm.
Isst du das, wenn du in den Niederlanden bist?
Nee, das ist so eine Wurst, oder nicht?
Hast du die früher mal gegessen?
Weiß ich nicht. Aber alles, was aus diesen fritösen Automaten kommt. Die
kannst du ja aus den Automaten auch kaufen, ne? Warm.
Das macht mich fertig.
Mir geht's ja auch um ganz was anderes. Ich will nicht nochmal Frikandel hören. Das heißt Frikandel. Frikandel. Ah. Für alle, die in die Niederlande fahren, Frikandel. Ja? Let up for your drempels. So.
Ich würde dir gerne glauben, aber so wie du schon deutsche Wörter aussprichst, bin ich da unsicher.
Ja, ich spreche die halt immer holländisch aus. Deswegen war ich es ganz normal.
Jetzt starten wir aber rein in unsere kleine, feine Archivfolge aus dem Sommer von 2021. Und zwar, warum bin ich harmoniesüchtig? Macht euch ein Frikandel und viel Spaß damit.
Spezial.
Spezial. Na?
Du hörst mich, ne?
Ich hör dich laut, klar und deutlich. Mal ein bisschen kratzig höre ich dich.
Leon, ja, das kommt from the bottom of my heart, beziehungsweise aus meinem Hals. Ich habe mich der puren Lebensfreude mal wieder hingegeben. Du weißt, ich war so vernünftig die letzten Wochen und habe so auf mich geachtet, dass es dringend Zeit wurde, ja. dem Körper zu zeigen, dass er nicht das letzte Wort hat.
Ja.
Ist das jetzt so eine Beichte, die hier gerade anfängt? Oder,
Ja, das ist eine Beichte. Am Wochenende gab es Besuch und dann wurde seit langer Zeit mal wieder das Alkoholverbot aufgehoben. Ging es erstmal zum Fontenay auf die Terrasse. Da 6 Stunden und dann auf der eigenen Terrasse nochmal 13 Stunden hinten dran. Und dann haben wir den Hebel umgelegt und richtig gefeiert.
Ja. Geil.
Ja, komplett fertig, aber glücklich. Das ist das Gefühl heute. Wie ist deins?
Heute ist Dienstag. Du klangst gerade so wie noch Mond, so wie ich manchmal Montagmorgen mich fühle. Jetzt, du hast es einen Tag länger verschleppt. Ey, ich bin gestresst. Da muss ich ganz ehrlich zugeben.
Bist du, ne?
Ja, wir haben ja es ein bisschen. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob es nicht übertrieben war. Ja. Wir wollten ja hier serviceorientiert, wie wir sind, den Sommer durchstrahlen, senden in alle Haushalte. Und es ist die letzte Woche vor meinem Urlaub. Jetzt ab Sonntag bin ich im Urlaub. Sprich, diese Folge hier wird deutlich später laufen, als wir sie gerade aufnehmen. Und ich habe jetzt nicht mit einem betreuten Fühlen, aber mit allem anderen drumherum, was auch noch so weiterlaufen soll, während ich weg bin, so viel Hallas am Hacken, dass ich gedacht habe, ey, vom Urlaub, der Urlaub ist jetzt schon, der muss so entspannt werden, ja. um diesen ganzen scheiß Stress wieder abzubauen, der sich gerade anhäuft.
Leute, wenn ihr dies hier hört, wird Leon schon entspannt sein. Ich weiß es, er ist zu Gast auf einem Boot und man kann sich, glaube ich, nirgends so erholen wie auf einem Boot. Egal, was du tust, es wird dich runterziehen und dich besänftigen.
Weil selbst ich nichts machen kann, ne?
Ja. Ey, ich freue mich so drauf, wenn du wiederkommst, zu sehen, wie lässig du dann bist. Und dann ist es natürlich als Seniorpartner hier in unserer Verbindung, darauf zu achten, dass das so bleibt, möglichst lange.
Ja, das ist essentiell. Aber ich bin ja auch immer skeptisch, kann man jetzt, wenn man da vorher so Stress angehäuft hat, das danach nochmal, kann man das irgendwie zurückholen, aber ja. Was, es hilft jetzt alles nichts. Ich muss da jetzt noch durch und eigentlich genieße ich es ja auch. Du weißt, ich fühle mich gerade dann besonders, wenn so richtig viel abgeht. Aber
dann spürst du dich
platt.
Wie wär's denn, wenn du mal ein bisschen dich mit Meditation beschäftigst im Urlaub?
Ey, mir hat gestern noch ein Bekannter gesagt, fahr mit einem Meditationsprogramm hin.
Ja, mach das mal. Es ist ja auch viel leichter, als man zunächst denkt, wenn man sich jetzt auf irgendeine Technik geeinigt hat mit sich selbst, die einem sympathisch ist, dann kann man sich doch mal drauf einlassen. Und ich glaube, da kannst du in Zukunft sehr viel Kraft und Energie gewinnen. Entschuldigung.
Ja, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, also ich bin noch nicht ganz sicher, worauf ich mich da einlassen würde, weil ich müsste mir das ja irgendwie anhören.
Ja.
Aber ich bin kurz davor. Ich bin tatsächlich mehrfach schon jetzt so, kennst du so Sachen, wo du genau weißt, Du bist kurz davor, mit dem Rauchen aufzuhören. Du bist kurz davor, dass du jetzt wirklich dich besser ernährst. Und das habe ich. Und das sage ich nicht einfach so, sondern ich weiß, das wird jetzt auch, das wird klappen.
Sehr gut. Klingt gut, aber du hast ja hier auch schon mal so zumindest suggestive Übungen durchgeführt. Du hast gesagt, wir schließen jetzt alle mal die Augen und stellen uns einen See vor, wie sich das anfühlt und so. Ja, ich gönne dir das so sehr. Wie gesagt, du bist ja jetzt, wenn wir das alle schon hören, vielleicht so ein bisschen entspannt und das wird echt irre sein.
Ja. Ich habe aber noch was Krasses für dich, wo ich die ganze Zeit gehadert habe. Du hast ja jetzt nicht verraten, wo ich hinfahre. Ich fliege nach Mallorca. Und das haben wir hier ethisch schon durchdiskutiert, dass mal ganz unabhängig von Corona, vor allem in Bezug aufs Klima, das ja eigentlich eine Vollsünde ist. Jetzt habe ich dann mal mir die Mühe gemacht, beim Bundesumweltamt nachzugucken. Und jetzt habe ich eine Statistik für dich, wo ich sehr gespannt bin, wie du das betrachtest.
Okay.
Pass auf, Achtung. Ein Flug von Frankfurt nach Mallorca.
Mhm.
Ja. Also es sind 2500 Kilometer zu fliegen.
Mhm.
Wie viel könntest du dafür mit einem Auto fahren? Wie viel Kilometer? Bei gleicher Klimawirkung.
Oh Gott. Auf den einen Sitz berechnet, ne? Ist ja klar.
Ja, pass auf, in dem Auto könnten auch mehrere Leute sitzen, aber es geht jetzt genau in dem Fall um den einen Sitz im Flugzeug und einen Sitz im Auto. Wenn du dann mehrere Leute mitnimmst, hättest du natürlich mehr. Aber ne, erstmal du allein im Auto versus du allein im Flugzeug.
Okay, muss ich jetzt einfach mal draufhalten. 20.000 Kilometer.
Ey, ich habe noch mit keinem gesprochen, der das nicht unfassbar krass überschätzt. Mir wurden schon auch so 200.000 Kilometer entgegengeschleudert.
Ja, ja.
Jetzt kommt's. 2.500 Kilometer fliegen von Frankfurt nach Mallorca entspricht laut Bundesumweltamt 4.000 Kilometer Auto fahren.
Mehr ist es nicht.
Ey. Da dachte ich auch, hä?
Du verdammter Öko-Freak.
Du verdammter Öko-Freak. Und jetzt, und dann habe ich natürlich, da gab es nämlich eine große Diskussion, als ich das meinen Kumpel so vorgestellt habe. Hör mal, das darfst du öffentlich nicht sagen, jetzt fangen wieder alle an zu fliegen. Aber dann, wenn man einen Tacken mal tiefer geht, du fährst ja sehr wahrscheinlich nicht alleine in dem Auto. Sagen wir mal, du fährst zu zweit, sind es wahrscheinlich schon, die zweite Person wiegt ein bisschen mehr, aber dann sind es schon Richtung 8000 Kilometer. Und, das fand ich noch viel wichtiger, du fährst vor allem nicht mal eben 4000 Kilometer. Hey, von Donnerstag bis Sonntag nach Mallorca, du fährst ja nicht mal eben von Donnerstag bis Sonntag 4000 Kilometer irgendwie nach Spanien. Und dann dachte ich, einmal im Jahr nach Mallorca fliegen, ist das noch okay oder ist das schon zu krass?
Das können wir uns jetzt in jede Richtung labern, ne? Wenn du die 4 Wochen hier bleiben würdest du wahrscheinlich
vielleicht nur im Auto rumbrettern, erster Gang.
Wärst du wahrscheinlich 12-mal beim Baumarkt, weil du wieder 1000 Ideen hättest, was du noch machen könntest. Würdest Terpentin und Farbe kaufen, ist auch nicht gerade umweltverträglich.
Aber ich fand das krass, 2500 zu 4000. Da hätte ich hätte einen ganz anderen Faktor
erwartet. Ja, oder? Ich habe immer gedacht, ja, einmal nach Mallorca und zurück, da könnte ich ab jetzt mit einem 40-Tonner zur Arbeit fahren. Aber jo, scheint ja wohl nicht so zu sein. Ja, hast du mich ein bisschen entlastet. Dann entlaste ich dich noch weiter vor anderen hier, vor allen Zeuginnen. Da du ja sonst sehr umweltbewusst lebst, das muss man wirklich so sagen, und über kein eigenes Auto verfügst und kein Fleisch isst. Und
Veto ganz kurz, ich teile mit meinem Bruder einen alten Klapper-BMW. Der zwar wenigst gefahren wird, aber muss ich korrigieren. Ja, nicht schlimm, okay, erzähl erstmal weiter. Ja, das war gerade Musik in meinen Ohren. Dann fliegt da noch mal Latze.
Mein schön Gott, ey, meine ganze Verteidigungslinie stand hier schon.
Nee, mach noch mal weiter, es klang schön, womit du anfängst. So,
der Richter ruft uns jetzt alle erstmal zu sich. Das ist ja für alle ziemlich offensichtlich und ich kann es bezeugen, Leon nimmt ganz schön viel Rücksicht und beschäftigt sich mit dem Thema. Und kannst du in Ruhe machen, weil du übers Jahr gesehen doch auf uns alle achtest.
Okay. Insofern. Ja, dann fliege ich beruhigt. Es ging jetzt auch, muss ich dazu sagen, nur deswegen nicht anders, weil das Wohnmobil meiner Eltern ja wie gesagt in Beschlag ist. Mieten ist so unfassbar teuer, dass selbst Millionäre da Abstand von nehmen müssen. Und ich muss noch dazu sagen, jetzt wo ich diesen Wert kenne, sitze ich da und denke mir, wenn du dann so ein, weiß ich nicht, wie viel wiegt so ein Wohnmobil? 3-4 Tonnen bestimmt da nach Südfrankreich juckelst.
Ja.
Selbst zu zweit. Tja, viele Freunde von mir sind jetzt mit dem Zug in Urlaub gefahren und das geht verblüffend gut. Wir wollten ja auch erst nach Südfrankreich, aber dann hatten wir eben kein Zelt und nichts da und wollten nicht so lange dahin. Und sonst kann man in 7 Stunden, ich glaube, von Köln nach Nîmes fahren. Das ist eine wunderschöne Region Richtung Cévennes und da bin ich unfassbar gerne sonst. Das werde ich nämlich demnächst einmal machen.
Ja, eine gute Idee. Ich bin auch an Nîmes vorbeigekommen, als ich von Münster aus mit dem Fahrrad nach Mallorca gefahren bin. So. Jetzt ist die Bombe geplatzt.
Fuck. Ja, das ist nicht schlecht. Aber die Fähre war wie? Tschüss, tschüss.
Die wäre sowieso gefahren.
Das war das Geilste. Das Tier ist ja schon tot. Ich esse das jetzt.
Nee, so eine Fähre braucht weniger, als man denkt.
Ich glaube.
Und da sind ja auch tausende Menschen drauf. Also sind irgendwie 2000 Menschen drauf. Also mehr als Fahrrad geht doch, glaube ich. Ja, laufen die vielleicht noch.
Schwer zu toppen. Jetzt mal, aber brauche ich vom Pastor noch eine ganz andere Einordnung. Ja. Ich war auf einer, wie wird man das nennen, Office-Party eingeladen, in einem hippen Berliner Startup. Mhm. Und da waren mindestens einer, da warst du ganz sicher. Und dann kam der zweite und sprach mich an und dann dachte ich so, gehäuft, wahrscheinlich auch mit Schmiss im Gesicht.
Ach du Scheiße. Studentenverbindung, schlagende Verbindung.
Was macht man? Was macht man, wenn so jemand auf dich zukommt? Bei der Einnahme, wie gesagt, da dachte ich, das können auch irgendwie, da ist ein Augenchirurg abgerutscht mit seinem Skalpell.
Ja.
Aber wie gesagt, weil bei dem anderen es so klar war und er auch, Vorurteile ahoi, genauso aussah, wie du dir so einen Typen vorstellst.
Man kann ja davon ausgehen, dass sie, wenn jemand in der schlagenden Verbindung ist, er politisch nicht besonders weit links steht, sondern besonders weit rechts, ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, was kann man? Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie was Vernünftiges von so einem Typen gehört. Die ging mir eigentlich immer total auf den Sack. Von sich selber eingenommen, große Fresse, Machos, ja, und überhaupt Rechte von Minderheiten, alles scheißegal. Nee, von solchen Leuten habe ich noch nie was Verwertbares gehört.
Und ich bin auch, nachdem ich letztens mit diesem Dominik oder Dennis oder wie er hieß, da im Park gesprochen habe, erinnerst dich, der noch nie einen Test gemacht hatte und Viren glaubt er nicht, bin ich auch nochmal geläutert worden so ein bisschen. Da wollte ich jetzt die pastorale Absolution von dir bekommen. Das änderst du auch nicht. Du kannst dich da mit dem unterhalten und das nochmal kurz bestätigen lassen, weil wenn du 2021 als mit 20-Jähriger nicht gecheckt hast, dass schlagende Studentenverbindungen einfach Kacke sind, dann hast du es auch nicht verdient, mir irgendeine Kacke an die Backe zu labern. Habe ich gar keinen Bock drauf, mir dann anzuhören. Weißt du, ich dachte dann, wenn bei Spiegel Online eine Headline ist, dass jetzt der erste Schwarze bei so einem großen Treffen von denen, wo die mit ihren Fackelzügen und den Schärpen und den Mützchen auflaufen, dabei ist. Und du denkst, wenn das noch eine Headline wert ist, ey, ciao, lasst mich in Ruhe. Alles, was ich falsch finde, vereinigt ihr. Und wenn du bereit bist, dir das mit einem Säbel ins Gesicht hacken zu lassen, dann nehme ich Reis aus.
Ja, ich hatte vor 2 Jahren mal eine Einladung in Weinheim bei Heidelberg. Da gibt's so einmal im Jahr den Zug der schlagenden Verbindung auf die Burg. Und dann sollte ich doch dabei sein. Es wäre das Ereignis in Weinheim. Ich sag, nie im Leben. Ich finde das echt zum Kotzen so abstoßend. Das steht für alles, was ich auf dieser Welt verachte. Und jetzt mal die Frage an dich. Bei solchen Gelegenheiten, wenn dich so jemand anspricht oder ja, auch jemand anders, der vielleicht so einen AfD-Sticker hat, wie auch immer und so weiter und so weiter. Was war das Härteste, was du jemals zu jemandem gesagt hast? Lass mich in Ruhe. Du, ich möchte mit dir nicht sprechen. Gab es eine Situation, wo du wirklich mal ganz konkret gesagt hast, ich möchte keinen Kontakt, sorry?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich wusste auch, dass du das jetzt fragen würdest, weil ich mich das selber gefragt habe. Das Problem war, und da merke ich schon, wie ich mich rechtfertige, bei dem einen war es halt eben so klar, von dem habe ich mich einfach ferngehalten. Bei dem anderen war es so, ich dachte, ich müsste das jetzt fragen. Ne? Sag mal, was ist denn das da eigentlich für eine komische Narbe in deinem Gesicht? Ist das Zufall? Und das fand ich dann auch irgendwie plump. Aber ich weiß nicht genau, ob ich mich das dann trauen würde. Und da sind wir eigentlich, hör mal, das ist jetzt hier auch, das ist göttliche Fügung.
Oder?
Du hast es als Pastor eingeleitet. Da sind wir ja quasi bei unserem Thema.
Ja.
Auf das kommen wir sofort. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich habe mich mal in Münster in der Fußgängerzone in den AfD-Stand gestellt und was dagegen gesagt, einfach weil mich das tierisch ärgert, dass die da so völlig unbehelligt in der Münsteraner Fußgängerzone ihren Stand aufbauen vor Pick und Kloppenburg und du denkst, Leute, wir sind doch hier so stolz darauf gewesen, dass die bei uns die wenigsten Prozente bei der Bundestagswahl bekommen haben. Das kann hier nicht so stehen bleiben. Da habe ich mich mitten reingestellt, hätte mich auch jeder von denen nicht nur anpöbeln, anschnauzen oder sonstiges können, sondern da habe ich was gegen gesagt. Aber so jemandem direkt ins Gesicht, der jetzt nicht gerade an einem AfD-Stand steht, da würde ich mich definitiv trauen und auch was machen. Das fällt mir dann schwer. Und da ärgere ich mich über mich. Das sage ich direkt dazu.
Fällt das unter Zivilcourage?
Nee, zu wenig.
Weil so dieses Gefühl, nichts gesagt zu haben, hat man ja oft so in Situationen, wo man überlegt hat, mische ich mich jetzt ein oder nicht? Ja?
Ja. Da muss ich auch klar sagen, das wird mir noch nicht reichen. Es gab einigen Applaus dafür auf Instagram, das war vorhersehbar, dafür habe ich sicherlich nicht gemacht, aber im Nachhinein gedacht, das ist eigentlich noch zu billig. Also man kriegt total leicht für irgendwas auf Instagram Applaus, wenn du genau weißt, da sind alle gegen. Also was mitbekommen, es gab jetzt so eine, da haben sich irgendwie so Biker zusammengeschlossen, um alle zusammen irgendwie mit 2000 Motorrädern an einem Haus vorbeizufahren von einem krebskranken Jungen, der sich über Motorräder freut. Und dann dachte ich immer so, Biker machen immer so Aktionen, wo alle zustimmen, ne? Biker-Demonstration in der Innenstadt gegen Kindesmissbrauch. Ja, super, diese Demonstration braucht niemand mehr außer ihr, weil ihr hier mit euren blöden Maschinen rum. Ach, jetzt wir regen uns schon wieder mal so viel auf. Ey, Biker in der Innenstadt, da ist so einfach eine allgemeine Belästigung. Und da denke ich jedes Mal, du fährst jetzt hier lang, das ist wie mit den auffallenden anderen Motoren und gehst jedem auf den Keks. Warum machst du das? Und es ist peinlich und es ist auch irgendwie sowas Bedrückendes, wenn die dann so in Kutten auftreten, wo du so denkst, boah, das hat sowas Paramilitärisches. Es ist total einfach, gegen die AfD zu sein. Aber du musst eigentlich noch eine Schippe drauflegen. Was wir letztens gesagt haben, du musst wirklich Antirassist sein und du musst eigentlich noch viel mehr machen, als da einmal dich mit einer gewissen Reichweite in den AfD-Stand zu stellen. Das ist nett, aber eigentlich musst du noch mehr machen.
Stimmt, eigentlich müsste man es umdrehen. Für was bist du und wie laut bist du für was und was tust du für was?
Noch besser.
Und das denke ich immer bei diesen ganzen Papiertigern, sagte man früher heutzutage, Twitter-Könige, wie auch immer, die sich über alles aufregen, wo ich denke,
auch wenn sie gute Sprüche teilweise bringen, was machst du? Was machst du?
Ich bin für das Verbot von lauten Motorrädern. Eigentlich überall, aber in Städten oder wo Leute wohnen sowieso. Ist das okay? Oder ist das immer noch ein Gegen?
Ich will sowas hören wie, ich habe 20 Kanthölzer gekauft und eine Barriere gebaut. Solche Ideen kamen mir, als ich mit dem Fahrrad das Timmelsjoch, das ist so aus dem Ötztal nach Italien rüber, ja. Da habe ich mich quasi jahrzehntelang drauf gefreut. Da mit dem Fahrrad hoch und ich wollte eigentlich zu Fuß hochlaufen, aber dann habe ich es halt mit dem Fahrrad gemacht. Man kann sich das ja einteilen. Es ist wirklich sehr, sehr steil. Und es könnte absolut die paradiesische Ausfahrt gewesen sein, wenn nicht alle 2 Sekunden einer mit dem Motorrad an dir vorbeidonnern würde. Und es gibt ja oder gab die Überlegung, so bestimmte Pässe für Motorräder zu sperren, aber ja, wie es dann immer so ist. Und ja. Ach man, deswegen weiß ich genau, was du meinst. Und wenn ihr in Hamburg die Harley Days sind, dann lohnt sich eigentlich auch so an der Straße zu stehen und mal zu gucken, wer kommt denn hier so vorbeigefahren. Und ja, mit den meisten möchtest du, glaube ich, nicht in den Urlaub fahren. Aber egal, es geht schon wieder viel zu weit.
Genau, du hattest doch eigentlich gerade hier uns die Tür eröffnet, um zu unserem heutigen Thema zu kommen. Was aus meiner Sicht ein deswegen so wichtiges ist, weil du schon angedeutet hast, dass das in deinem Leben ein Riesenthema spielt. Und total. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, mal eine Insta-Umfrage zu machen. Wie immer nicht nur methodisch absolut korrekt, sondern es könnte morgen in Science und Nature veröffentlicht werden. So wissenschaftlich war das. Da haben rund 80% gesagt, sie sind wie du. Und zwar extrem harmoniebedürftig. Wir wollen heute über das Harmoniebedürfnis sprechen. Warum sind bei Konflikten so viele von uns dazu geneigt, eher so eine Soße aus Harmonie, so einen dicken, zähflüssigen Sirup drüber zu schütten, statt sich einmal zu streiten? Weil das hat heftige Gefahren, aber das will ich auch dazu sagen, wie immer gibt es eine andere Seite und das ist aus meiner Sicht ein super spannendes Thema.
Ja, ich habe ja, wir hatten ja Stefanie Stahl, wahrscheinlich so mit die bekannteste Therapeutin, Psychotherapeutin in Deutschland. Unter anderem über ihr Werk Das Kind in dir muss Heimat finden. Die hat mich schon mal aufgrund meiner Harmoniesucht schön auseinandergenommen und das fand ich so interessant, weil ich meinen Hang zur Harmonie eigentlich als was nur Positives abgespeichert hatte. Und mir war gar nicht klar, was bei mir dahinter steckte. Und super interessant. Deswegen habe ich mich auf die heutige Folge auch so gefreut, weil das ist gut zu entlarven, was dahinter steckt, um sich mal selber wieder vor den Spiegel zu stellen und zu fragen, was will ich eigentlich?
Aber dann erzähl doch mal, würde mich direkt interessieren. Was hast du für dich da festgestellt und wo merkst du das? Ey, ich bin verdammt harmoniebedürftig.
Ich versuche es jetzt mal ganz rudimentär zu sagen, weil ich ja nicht diese Therapiestunde, die man bei Steffi Stahl auch gerne nachhören kann, hier nochmal schildern möchte, sondern nur, was es mit mir gemacht hat. Wie gesagt, es war eigentlich nur positiv konnotiert für mich. Mhm. Ich hätte schon fast damit angegeben vor ihr. Bis die irgendwann so.
Achso, du meintest so, ich bin total harmoniebedürftig und dachte, jetzt kriegst du Props.
Dann habe ich gedacht, naja, hier meine Harmoniesucht. Da taue ich immer auf den Tisch, da reden wir ein bisschen darüber und dann sagt ich zum Schluss, du bist ein super Typ, weil das ist ja keine Belastung. Weit, weit, weit gefehlt. Und dann sagte sie irgendwann, als ich so mitten im Angeben war, sagte sie, stopp, da können wir mal dahinter gucken. Was ist denn das, wovor du am meisten Angst hast? Wie bitte? Ich habe doch so viel Harmonie. Ja, wovor hast du denn Angst, wenn Disharmonie ist? Ja, und dann, wie gesagt, ich sag's jetzt ganz global, dass man eben Angst davor hat, nicht gut genug zu sein und dass ich ein Bestreben habe, das sind ja alle sagen, oh, das ist aber netter.
Ja.
Das ist zum Beispiel so eine ganz profane Aussage. Das, was ein netter. Und das erhoffe ich mir ja. Das ist auch schön, wenn, kannst du dir ja vorstellen, wenn du irgendwo nach einer Party hörst, ey, da waren ein paar neue Leute, aber die finden, dass du so ein feiner Kerl bist, ne? So nett, toll, ist man ja, freut man sich ja mit. Total, aber das führt bei mir eben so weit, dass ich auch mit Familie, gerade mit Familie, aber auch mit guten Freunden, du kennst das teilweise ja sogar auch von mir schon, jetzt nach 2 Jahren, dass ich einfach bestimmte Sachen verschweige, weil ich denke, oh nee, das gibt schlechte Stimmung hier. Ja, so übernächste Woche habe ich überhaupt keine Zeit für dich, aber ich sage da mal noch gar nichts, weil vielleicht passiert ja bis dahin was oder ich habe irgendeinen anderen Scheiß gebaut und Naja, kurz und gut, ich nehme meinem Gegenüber die Möglichkeit, adäquat auf mich zu reagieren, weil ich teilweise, also ich lüge nicht, aber ich verschweige manche Sachen. Nur um der Harmonie willen.
Ja. Und wenn du jetzt mal bei dir so in der Vergangenheit gucken würdest, was würdest du sagen, wie wurde dir das beigebracht oder wo kommt es dann bei dir her?
Naja, es gibt wahrscheinlich mehr Ansätze. Der offensichtlichste für mich ist, dass bei uns zu Hause nie gestritten wurde. Meine Eltern, ich habe sie später mal gefragt, haben schon gestritten, aber nie vor uns Kindern. Das war für die so ein hehrer Erziehungssatz, dass nie gestritten wurde. Und das ist wahrscheinlich dann so ein Konzept, was ich irgendwann natürlich auch übernommen habe.
Also so gar nicht? Die haben niemals, dass du das Gefühl, du gar hast nicht. Niemals das Gefühl, jetzt gehen die gerade, gehen auseinander und haben sich gestritten.
Absolut nicht.
Ach, was, krass.
Ja, die haben das ganz beinhart durch. Bei uns wurde nie gestritten. Ich habe nie Streitkultur gelernt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, zum weiteren Punkt, der auch in vielen Zuschriften stand, dass wenn irgendwo gestritten wird, ich mich absolut unwohl fühle. Ich das sofort als Angriff auf mich auch werte. Selbst wenn in meinem Umfeld nicht gegen mich gestritten wird, sondern andere miteinander. Und selbst wenn meine Freundin sagt, auch ganz nett sagt, du, das und das müsste doch nochmal gemacht werden, dann ist das schon fast zu viel für mich, dass ich denke, oh Gott, nein, das entscheide ich doch hier. Da sieht man auch mal meinen ganzen Egoismus in der Nummer. Warum will ich mich nicht streiten? Weil ich das mit mir selber ausmachen will, aber auch, weil ich das selber entscheiden will, wann was gemacht wird. Und unterm Strich ganz schön hinterfotzig von mir.
Und du dachtest, du kriegst Lob von Steffi.
Ja.
Shit.
Wer Steffi dann näher kennt, weiß, da gibt's nie Lob. Und jetzt kann ich das ja auch wieder in Lob umwandeln, was ich eben gerade gesagt habe. Sie hat keine Scheu, dahin zu gehen, wo es weh tut. So. Und das mag ich an Therapeuten, wenn die so sind.
Aber würdest du das denn sagen, dass du das eigentlich scheust, wenn du da sagst, du läufst, ich meine, du hast ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und jetzt sagst du dann in so einem Gespräch, kommt das zum ersten Mal für dich zum Vorschein, dass du sagst, ey, hä, ich dachte, ich kriege jetzt hier Lob für meine Harmoniefähigkeit und dann kommt ihr und nimmt das auseinander? Wieso hast du das vorher nicht gecheckt? Oder nein, durchgewittert schon?
Nein, ich habe das schon durchgewittert. Ich habe es natürlich jetzt übertrieben, dass ich also mit meinem großen Ego da versucht habe zu punkten. Ich hatte mal einen anderen weiblichen Coach und die hat mal so eine Bestandsaufnahme. Ich habe erstmal erzählt, wie es beim guten Coach oder bei einer guten Therapeutin eben auch sein sollte. Und dann hat sie geschrieben. Ich habe so 1,5 Stunden erzählt und dann habe ich aber hinten dran ehrlicherweise gesagt, weil ich natürlich auch zumindest leicht bewusst weiß, was ich da tue, habe ich irgendwann gesagt, wenn Sie da so schreiben, Sie dürfen eins nicht vergessen, aber schreiben Sie das auch mal auf. Ich bin ein ganz großer Betrüger am Leben. Da guckte sie hoch, so sehr lässig über ihre halbe Brille und sagte, das ist mir seit über einer Stunde klar.
Wie geil du aber eine Stunde brauchst, um das erstmal, dass du denkst, jetzt wird sie es auferstanden haben und sie sagt, ich hab's längst gecheckt. Geil.
Nein, ich hatte mich gewundert, dass noch nicht keinen Gegenwind kam und ich so offensichtlich damit durchkam, aber sie hat eigentlich nur müde gelächelt.
Ich muss jetzt mal, bevor wir, glaube ich, das auch auseinandernehmen und natürlich die vielen dunklen Seiten aufzeigen, will ich aber auch mal eine Lanze dafür brechen, ein Stück weit. Als wir, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, meine Mutter und mein Vater zu Besuch in Hamburg hatten. Für die Aufzeichnung mit meiner Mutter, für unsere kleine Special-Folge, die demnächst kommt. Spannung, Spannung. Da saßen wir in einem Restaurant zusammen, wie besprochen. Und da hatte ich auch den Eindruck am Tisch, du machst nicht nur eine super Stimmung, sondern man hört dir gerne zu. Du hast deine Geschichten, du erzählst das natürlich super spannend und so weiter. Und dachte aber auch zwischendurch, okay, natürlich ist ja auch daran gelegen, dass man, wenn man Leute neu kennenlernt, jetzt in dem Fall meine Eltern, dich und umgekehrt, dass man einen guten Eindruck hinterlässt. Ja. Und ich finde, das ist etwas, wo man jetzt sagen kann, oh ja, harmoniebedürftig, sprichst du keine kritischen Themen an oder bist jetzt hier so ein offener, lustiger Typ, der vielleicht ein bisschen auch da den Betrug am Leben irgendwie in all dem Heiteren verpackt.
Ja.
Aber ich finde, das ist auch eine Qualität und es ist eine Gratwanderung. Denn genau auf dieser Party, die ich eben beschrieben habe, mit den Typen aus der Verbindung, da waren natürlich auch ganz, ganz normale Leute, um das Wort mal zu benutzen. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, den kenne ich schon so ein bisschen, und dann ging es so los und dann ging es auch um Startups und sowas. Und da habe ich so meine Kapitalismuskritik nach zwei Bier so abgespult, ne, und das ganz große Fass aufgemacht und so düstere Szenarien und was aus meiner Sicht alles schiefläuft auf der Welt. Und
ein geübter Vortrag von dir, mal zwischen gefragt.
Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht geübt, aber die Punkte sind welche, die wir hier bei, weiß noch, als wir diese Folge gemacht haben, wer bin ich oder so ähnlich,
ja,
die mich umtreiben. Das sind meine düsteren Gedanken und Punkte, die mich an vielen Stellen fertig machen, weil ich immer denke, ich bin ja Teil des Problems, sitze mittendrin, bin als Unternehmer kapitalistisch und habe gleichzeitig das Gefühl, wir fahren hier so viel damit vor die Wand. So, und das nahm so Kaskaden an, wo ich nachher dachte, ey, du hast ihm jetzt hier seit 5 Minuten ein Kotelett an die Backe getackert und der konnte kaum was sagen und wir sind hier eigentlich auf einer Party und du kommst hier und jetzt gleich geht der depressiv nach Hause, weil du hier so einen raushaust. Da wäre jetzt ein bisschen Harmoniebedürfnis und nicht so eine Streitlust über so ein krasses Thema vielleicht auch ganz nett gewesen. Da habe ich mich im Nachhinein über mich geärgert.
Ach, tatsächlich. Aber, ja gut, ja. Jetzt kann man nachfragen. Jetzt bin ich mal kurz Therapeut. Warum hast du dich geärgert? Weil die eventuell dann über dich sagen, naja, das ist ja auch nicht nur nett.
Ja, auch. Denn wie alle Menschen habe ich das Bedürfnis, dass man mich mag.
Ja.
Und ich glaube, ich habe es auch überdurchschnittlich hoch.
Ja.
Wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, dass viel mehr als die Hälfte sagt, ich habe es überdurchschnittlich hoch. Und aber eben vor allem, weil ich dachte, es war jetzt kein Konstrukt, das Gespräch führt zu nichts. Es ist keine nette Atmosphäre, die dadurch entsteht. Ich lade so ein bisschen Kacke ab, die ich im Kopf angehäuft habe. Ein bisschen Druck weg und wem hilft das jetzt? Keinem. Und da habe ich gedacht, so auch manchmal mache ich das auch bei, wenn wir beide in der WG zusammensitzen. So zu 5, dann sind noch die Mädels dabei, dann ist also der Tisch ist voll und es wird diskutiert und da wird ganz viel diskutiert. Ne? Also wir diskutieren alle gesellschaftlichen Themen rauf und runter, Gendern, die Rolle von Vätern und wie soll man mit Kindern umgehen und all sowas und alt werden und was mache ich eigentlich für einen Job und so weiter. Und da liebe ich es, mich mit bestimmten Freundinnen von meinen Mitwohnern zu streiten. Und das finde ich dann immer konstruktiv und mag das, aber es ist dann auch gerne mal so, dass du am Ende nach einer halben Stunde das Gefühl hast, so, cooler Abend, ist jetzt komplett im Eimer, weil wir beim Gender nicht zusammenfinden oder bei Fragen zur Kindererziehung, obwohl noch keiner von uns Kinder hat. Und der Idiot, der es wieder angezettelt hat, ist der Windscheid, weil er so gerne diskutiert. Dann geh doch in den Debattierclub, du Honk. Das denke ich dann oft über mich.
Aber was würde dich mehr stören nach so einer Party? Dass man über dich sagt, der ist ja nicht nett oder der ist ein Trottel.
Nee, dann Trottel, ganz klar.
Ja.
Ich bin lieber ein unnettes
Genie.
Ein unnetter Stiesel. Nee, das ist ja nicht Genie, ich habe ja keine Lösung. Aber ja, aber das glaube ich schon.
Ich habe ja Genie jetzt bewusst gesagt. Würdest du gerne hören, mein Gott, Herr Leon, der ist auch teilweise ganz, vielleicht etwas schusselig, aber so ein feiner, netter Kerl. Oder würdest du lieber hören, boah, der haut schon ganz hart einen raus, so hart, auch vielleicht über der Grenze, aber der ist ja im Kopf genial. Was wäre dir lieber?
Boah. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, unser Werbepartner heute mal wieder, Coro, mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Coro-Drogerie bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder?
Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl, ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Coro schmeckt überragend und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich 12 mal einen Liter bestellt, da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer, kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Coro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt.
Richtig, also corodrogerie.de. Ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf corodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden.
Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die Betreutes Fühlen Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Koro-Bestellungen abschießen. Also, ihr scheint Fans zu sein.
Das ist die größte Begeisterung.
Ja. Ja. Danke, Koro.
Das war die Werbung.
Weil ich oft das Gefühl habe, ich so ist nicht genial, aber halt jemand, der sich gerne mit krassen Themen vielleicht beschäftigt, höre ich Zweiteres bestimmt öfter, anders formuliert.
Ja.
Und da würde ich mir manchmal mehr das Erste wünschen. Tatsächlich sogar. Mein Bruder und ich sind ganz unterschiedlich.
Ja.
Er ist total sportlich, er ist total musikalisch, er ist ein super körperlicher Mensch auch. Ich habe ganz großen Respekt vor dem und merke an ganz vielen Stellen, so bin ich gar nicht. Ich kann dann vielleicht andere Sachen, habe dann aber Riesendefizite von den Sachen, die der kann. Wie der sich Gitarre beigebracht hat und du müsstest den mal hören. Der spielt in einer Band und wenn die zusammen Mucke machen, das ist so, dann denke ich, diese Muße, dieses darin aufgehen, das kann ich nicht, das ist mir so fern. Und es ist immer so, in Münster, wenn wir irgendwie, sind ja schon ganz lange auch zusammen selbstständig, dass bei den Partys, die wir früher organisiert haben, immer so war, der Hannes hat mit den DJs zu tun und der ist so der, den alle mögen und der Leon ist das Arsch für die Verhandlungen.
Okay, ah ja, gut, jetzt sind wir doch schon auf dem Punkt, das ist doch gut.
Und die Rollen waren klar und da war es zum Beispiel auch so, dass ich mich gerne gestritten habe, gerne diskutiert habe, da war für mich Harmonie, ach, ich brauche keine Harmonie mit einem Businesspartner, weil mir ganz klar ist, der nimmt seine Interessen und ich nehme meine Interessen und da gab es vor allem so bestimmte Clubbesitzer, wo ich immer gesagt habe, wo alle gesagt haben, dass die mag keiner. Das sind reine Geldgeier, die sind rein, weiß ich nicht, Unternehmer durch und durch und da ist überhaupt nichts Nettes an denen, da ich gesagt habe, ja, das sehe ich auch so, aber ich verhandle trotzdem am liebsten fast mit denen, weil ich weiß, woran ich bin.
Ah, okay, dann lieber eine Klarheit.
Dann streite ich mich mit so jemandem, von dem ich weiß, da muss ich keine Rücksicht nehmen, weil ich irgendwie auf jemanden einhaue, der vielleicht nicht Lust hat, immer zu debattieren und sich darin vielleicht auch nicht, was heißt übt, aber der da vielleicht dann irgendwie dann kaputt geht, weil du den einfach zu hart angehst, sondern weiß ich, der nimmt maximale Bandagen, ich nehme maximale Bandagen und dann kloppen wir uns so lange, bis wir am Ende mit einem Kompromiss da stehen und wissen, das passt dann auch für beide. Und das meine ich, da mag ich zum Beispiel Konflikt total.
Dann ist ja dein Harmoniebedürfnis nicht übermäßig ausgeprägt, oder?
Wenn jetzt jemand zu mir käme nach so einer Party und sagen würde, boah, der Leon ist echt ein komischer Typ und ich fand ihn irgendwie total unsympathisch, das würde mich fertig machen.
Ach, fertig machen
und das,
sogar?
Ja, wirklich fertig machen. Und selbst wenn mir die Person, wenn die mir gar nicht so nahe stehen würde, würde mich das total treffen. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich mich manchmal frage, auch so in der Außendarstellung, was für ein Bild will man eigentlich nach außen geben? Und dann denke ich, darüber mache ich mir schon Gedanken und das stört mich eigentlich auch, weil ich wäre lieber so, dass ich sage, es ist mir egaler, wie ich wirke. Aber nein, es ist mir wichtig, Thema Harmonie, dass ich mit denen um mich herum und auch im Größeren gedacht in der Harmonie bin.
Ja.
Ich kriege wenig so Hassnachrichten oder irgendwie dumme Sprüche bei Instagram. Aber ich bin dann immer ganz schnell, dass ich so sage, nee, entweder blocke ich oder antworte ich gar nicht drauf, will der Person gar nicht die Aufmerksamkeit denken.
Ja.
Mich da irgendwie dann so reinzugeben und dann da so einen Streit öffentlich zu haben, da denke ich immer, nee, da ist mir die Harmonie viel lieber mit den anderen Tausenden, wo es so nett ist. Und da denke ich manchmal, boah, wenn ich mir dann vorstelle, so gibt ja ganz viele so Köpfe, die richtig so angefeindet werden, ne? Luisa Della zum Beispiel, die sich für so feministische Themen total stark macht, die wird angegangen und auch mit Namen und in YouTube-Kanals und auch von Leuten, die Reichweite haben, nicht nur von irgendwelchen Trolls. Das wird mich fertig machen.
Okay. Verstanden. Ja, aber jetzt haben wir jetzt zwei Fälle mal geliefert, dich und mich. Ich finde das.
Was sagst du denn als Therapeut, mal kurz mit all deiner Erfahrung dann zu dem, was ich schilder? Wie würdest du das? Was wäre jetzt deine Erfahrung aus all den Coachings und Therapiestunden, die du gemacht hast? Was wird mir jetzt gesagt?
Na, erstmal empfinde ich das bei dir sehr gesund. Jetzt kenne ich natürlich auch, jetzt nachdem ich deine Eltern kennengelernt habe, das Gesamtkonstrukt. Es kommt mir so gesund vor, dass ich denke, ja, das wäre die Mischung für mich. Das würde ich richtig gut finden, wenn es bei mir auch so wäre und nicht so extrem in die eine Richtung, dass ich versuche wirklich jeden Mist mit Zuckerguss zu veredeln. Also in deinem Fall wüsste ich gar nicht. Du bist wunderbar. Also auf mich wirkst du so, kommst sehr bewusst rüber. Du bist der kritikfähigste Mensch, den ich kenne. Und das ist vielleicht sogar der Punkt. Da habe ich mit meiner Perle mich, ich hoffe es war Sonntag, auf jeden Fall den letzten Tag drüber unterhalten.
Irgendwann.
Wir mögen dich ja beide sehr, das merkst du ja auch. Und dann ging es drum, so Kritikfähigkeit, weil ich ja so gar nicht kritikfähig bin
und alles immer sofort so persönlich nehme, dass du so kritikfähig bist und trotzdem auf der anderen Seite so ein bewusster und schlauer Kerl. Scheiße, ich bin als dein Therapeut gar nicht geeignet, merkst du gerade.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gib mir doch mal die Härte, gib mir doch mal die, du müsstest mir jetzt die Kante zeigen auch.
Kann ich nicht.
Kannst du nicht. Fuck. Und dann zeige ich sie mir ein bisschen selber, weil ich, ja, wie du sagst, tatsächlich mich da natürlich viel auch beobachte. Klingt jetzt komisch, aber das glaube ich ist echt auch ganz, ganz wichtig. Und ich erinnere mich an so Momente, wo ich dann dachte, genau das, was du gerade sagst, kritikfähig und der nimmt sich das alles an. Ja, das ist einerseits super und andererseits macht's einen fertig. Ich erinnere mich noch an einen der ersten überhaupt Fernsehsachen, die ich hatte nach Wer wird Millionär. Das war bei Markus Lanz und dann sagt mir danach ein Kumpel, ey, was war das denn? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, das warst doch gar nicht du, ne? Ja. Ey, das hat mich so getroffen, weil ich dachte, dessen Meinung bedeutet mir was und was heißt, ich will dem gefallen, aber ich will, dass der ein gutes Bild von mir hat.
Aber da ging es um deinen Beruf letztendlich, oder nicht?
Da ging es um meinen, das war ja beruflich. Ich gehe ja jetzt nicht für private Späße zu Markus Lanz, sondern da ging es, im Endeffekt geht es ja um du berichtest irgendwas. Das war das erste Buch damals. Ja. Da hat der mich auseinandergenommen und ich dachte im Nachhinein, fuck, der hat auch noch recht.
Ja, und das tut immer besonders weh.
Das tut besonders weh, wenn die anderen dann auch noch recht haben. Aber es hat mich total getroffen. Und ich habe mich gefragt, und da müssen wir jetzt mal vielleicht langsam rein in ein bisschen Theorie zu dem Thema, weil die gibt's natürlich auch. Wo kommt das eigentlich her? Ja. Und da kann man sich ja schon vorstellen, du hast das eben angerissen, dass Menschen in ihrer Kindheit Verhaltensweisen lernen, die Beziehungen dann prägen. Ja. Von Eltern, von irgendwelchen Pflegepersonen, natürlich auch von Geschwistern oder im Kindergarten. Und es entsteht eine Art inneres Idealbild, wie muss ich eigentlich sein?
Ja.
Also dieses Ideal Self, wie ist das ideale Selbst? Das hatten wir ja schon öfter. Und wenn ich jetzt eine sehr ausgeprägte Harmoniebedürftigkeit habe, dann gab es sehr wahrscheinlich in meiner Vergangenheit so eine Haltung, ja, du musst nett sein. Ne? Es gab eine Freundlichkeit, eine Nachgiebigkeit, das Verständnis, das Entgegenkommen. Ich muss Liebe und Anerkennung, all das muss ich zeigen, um eben das dann zurückzubekommen. Ne? Mhm. Ja sagen, höflich sein, nicht streiten, lieber dann ganz schnell einlenken, auch gerne dann was abgeben und dann werde ich gemocht.
Ja.
Das heißt, ich erfahre im Prinzip, dass meine Eigenständigkeit, mein individueller Wille und vielleicht auch, dass ich mich mal durchsetze, dass das eigentlich ungerne gesehen ist. Und übernehme das dann, weil es mir vorgelebt wird und weil es eben belohnt wird, indem man mir, wenn ich mich so verhalte, dann mit Zuspruch begegnet oder mit Zuneigung, lerne ich, dass sich das so gehört. Und dann habe ich natürlich später eine riesige Schwierigkeit, wenn ich solche Sätze formulieren soll, wie das ist nicht in Ordnung oder das geht zu weit, ne? Oder hier muss ich jetzt mal meinen Mann stehen und hier will ich mal Nein sagen, hier will ich mal nicht zustimmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele von uns beigebracht bekommen und wo die Eltern es bestimmt nicht böse meinen, aber ich erinnere mich zum Beispiel schon daran, dass sich meine Eltern gestritten haben. Und was war ich erschrocken fragen, als Kind? Ne, dann sitzt du da und denkst dir, da gehen dir ja sofort alle Horrorszenarien durch den Kopf. Trennt ihr euch? Mama, was ist los? Warum ist der Papa jetzt hochgegangen? Ne? Stimmt was nicht und so? Und die haben sich nicht viel gestritten, aber holla, die Streits, die du als Kind wahrnimmst, das war schon...
Ja, die sind, glaube ich, für Kinder dann auch existenziell, weil...
Total.
Wären die Eltern weg, wäre ja alles weg, sozusagen.
Und ich habe mir hier einen Satz notiert, der, glaube ich, zu diesen Ängsten und diesem Existenziellen aus der Kindheit super passt und auch zu dem, was du eben schon gesagt hast. Wenn wir aufhören wollen, anderen zu gefallen, dann müssen wir an die Ängste, die es auslöst, den anderen nicht zu gefallen.
Ja, ja. Ne? Was würde passieren, wenn du eben da mal gegenhältst oder ganz anderer Meinung bist?
Ja, lass uns das doch mal konkret bei dir machen. Wenn du sagst, du bist so extrem harmoniebedürftig, wovor hättest du konkret Angst, wenn du jetzt aneckst? Was würdest du erwarten, dass dann passiert?
Leon, diese Therapiestunde mit Steffi, die hat mich natürlich dazu bewegt, da viel drüber nachzudenken. So, da habe ich mir vorgestellt, oder da habe ich mich selber beobachtet, was das mit mir macht, wenn ich so mal wieder viel zu nett bin, zum teilweise auch völlig fremd. Und das Muster, was ich in mir habe und auch wirklich erkenne und spüre in dem Moment, wo ich auch körperliche Reaktionen zeige, ist, dass der andere, dass er sich umdreht und weggeht und weg ist. So, und dann, das macht mir schon Angst, wenn ich mir das vorstelle. So, und das Nächste, was ich mir vorstelle, ist jetzt neuerdings, das sei ja und dann, und das habe ich mir nie gefragt. Ja und dann? Ja, dann ist er weg. Ja, und wäre das wirklich so schlimm? Nö, wäre gar nicht so schlimm.
Ja.
Und dann ist man auch schon beim dritten Satz, dass wenn das so wäre, der andere wäre nicht tot oder für immer weg, sondern es gäbe immer noch die Möglichkeit, wieder zu sprechen und zu sagen, hör mal, das hat mich beunruhigt, das finde ich schlecht, das ist für mich keine Lösung. Das wäre immer, aber so weit bin ich nie gekommen, weil ich immer aufgehört habe bei dem ersten Gedanken, der andere ist weg. Und sofort existenzielle, tiefe Angst wahrscheinlich hatte.
Sprich, du machst einen Cut und gehst gedanklich gar nicht weiter.
Genau. Und in mindestens 9 von 10 Fällen wäre das völlig egal gewesen.
Ja. Ja.
Und selbst wenn andere mich auch total scheiße finden, ja und?
Ey.
Jo. Mit den meisten habe ich ja in meinem Leben gar nicht viel zu tun.
Jo.
Aber ich bin über diesen Satz nie, ich bin über den ersten Step nie weggegangen.
Ich weiß 100%ig, was du meinst. Ich habe so oft, und jetzt klang es vielleicht eben so, als wäre ich irgendwie der harte Haudegen da, aber es war ich nur in bestimmten Situationen, auch vor allem nur in denen ich schon sehr bewandert war, weil wir eben jahrelang diese Partys verhandelt und organisiert haben, in der Kondition mit den Clubbetreibern. Jetzt, wenn es so um neuere Sachen geht, ums Buch, um weiß ich nicht, was ich sonst so eben mache, ne, um keine Ahnung, man ist in verschiedensten Projekten drin und merkt halt, da wird ja immer wieder verhandelt und irgendwas diskutiert und was kriegt man zugestanden und was muss man selber zugestehen. Ey, so oft habe ich im Nachhinein gedacht, verdammte Axt, du hättest jetzt einfach mal in Kauf nehmen können, dass das Ding auch platzen kann, dass die gehen und sogar, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil oft genug Platz ist, ja, das wäre sogar okay, wenn die dich doof finden. Und da bin da bin ich über einen Satz gestolpert, den habe ich mir eigentlich hier für die Tipps zum Ende hin aufbewahrt, aber der finde ich passt gerade so gut, der muss jetzt schon kommen. Achtung.
Ja.
Warum willst du, dass dich alle mögen? Du magst doch auch nicht alle.
Ey. Hammer.
Das ging bei mir so runter und ich dachte, ey, es klingt jetzt so doof, wie viele Wörter sind das? 8. Und es fiel mir so wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, Moment mal, das stimmt. Das stimmt. Ganz viele Leute, von denen ich will, dass die mich mögen, die mag ich überhaupt nicht.
Ja.
Ey, und was soll das? Genau wie du gerade sagst, den einen Tacken mal weiterdenken. Ich mag die nicht und ich mag die auch in der Verhandlung nicht, weil die mir mehr abnehmen, als ich denke, dass eigentlich fair wäre. Oder weil es in eine Richtung geht, wo du denkst, das passt nicht. Warum, wenn ich die doch nicht mag, will ich jetzt, dass die mich mögen?
Ja, und alle sollen dich mögen. Was ist das für ein übersteigerter Anspruch, oder? Alle sollen dich mögen. Alle.
Völlig. Und jetzt würde ich dich so gerne in den Hirnscanner schieben, denn ich habe hier ein Ding für dich dabei von Dr. Juan Dominguez von der Monash University in Melbourne, Australien. 2016er Studie, da haben die Leute in den Hirnscanner geschoben und dann mussten die Aussagen zustimmen oder eben nicht. Die mussten sagen, ist das wahr oder falsch, diese Aussage. Allerdings, und das war jetzt das Fiese, das war nicht einfach nur eine Behauptung, sondern da wurde noch gesagt, das hat hier ein Professor gesagt.
Ja, ne? Okay.
So, und jetzt kannst du dir ja schon vorstellen, ja, dem widersprichst du nicht so gerne. Das waren dann so Aussagen, gar nicht so einfach, wie zum Beispiel, Orchideenblumen haben die meisten Unterarten. Oder die erste öffentliche Bibliothek wurde in England eröffnet. Oder Protanopie ist die Unfähigkeit, die Farbe grün zu sehen. Oder je schneller man sich bewegt, desto schwerer wird man. Also du merkst schon, zwei, drei Aussagen denkst, da hätte ich nur noch Halbwissen. Das waren 192 Wahr-Falsch-Aussagen, immer mit dem Hintergrund, das hat hier jemand sehr Schlaues gesagt. Traust du dich jetzt zu widersprechen, wenn du denkst, das stimmt nicht?
Ja. Ne?
Ja. Und dann konnten die zeigen, es gibt sogenannte People-Pleaser, die es allen recht machen wollen, die widersprechen eigentlich kaum.
Stand da mein Name irgendwo dran?
Deswegen sage ich gerade, ich würde die so gerne da reinschieben, weil jetzt kommt es. Ja. Die können jetzt zeigen, dass bei denen ein Netzwerk von Hirnregionen in den seltenen Momenten anspringt, in denen die widersprechen, dass man so von der Aktivität her bei den anderen eben nicht finden kann. Und zwar ist der mediale präfrontale Kortex, der eben vor allem mal bei der Entscheidungsfindung vermittelt und die anteriore Insula, die unter anderem so bei sozialen Emotionen und beim Körperempfinden beteiligt ist. Wie immer gilt, das lässt sich ist jetzt stark vereinfacht, ne? Aber wir können also, nochmal vereinfacht gesagt, wir finden hier Aktivitäten in Hirnregionen, die wir bei anderen Leuten nicht feststellen.
Ach, so klar ist das?
So klar ist das, sprich Menschen, die nicht gerne widersprechen, die da findest du auch das dann im Hirn, dass die plötzlich extrem reagieren, wenn sie dann mal widersprechen. Also da kommt dann irgendwann so eine Aussage, ich weiß jetzt nicht mal, alle Tulpen sind lila. Ja. Dann sagst du, Moment mal, nee, es gibt doch auch orange, rote, gelb. Nein, ich widerspreche. Und dann ballert dein Hirn, weil du als People-Pleaser das eigentlich überhaupt nicht magst. Und man geht eben davon aus, dass die kognitive Dissonanz, dass sie damit besondere Schwierigkeiten haben. Kognitive Dissonanz, wir erinnern uns, irgendwas, was du machst oder tust, passt eigentlich nicht zu deinen Vorstellungen.
Ja.
Ne? Und das ist dann natürlich etwas, was die im Grunde genommen besonders herausfordert, weil du möchtest nicht widersprechen, irgendwie einem Professor, und gleichzeitig, na jetzt klingt's aber so falsch, ich muss doch was sagen. Ja, und man geht davon aus, so die Forschenden, dass das mit einem erhöhten psychischen Stress und Unbehagen dann einhergeht. Sprich, ich habe da überhaupt keinen Bock zu widersprechen.
Ja, so, dann, okay, verstanden. Jetzt die Frage natürlich, was tun?
Ja.
Wenn du das so sagst, so wissenschaftlich, dann entsteht eben diese, oder man hat diese kognitive Dissonanz. Bleibt ihr halten? Kann ich in dem Moment was tun?
Vielleicht.
Muss ich operiert werden?
Vielleicht kommen wir mal in den Bereich, wo wir ins Praktische übergehen und wo wir vielleicht nochmal diese zwei Seiten auch haben, weil wir haben ja auch schon eingangs gesagt, dass du, Atze, an einem Tisch sitzt und erstmal ein Bestreben hast, jetzt keinem auf den Keks zu gehen, vielleicht auch gemocht zu werden, eine schöne Atmosphäre schaffst. Das ist auch ein Pluspunkt, ne? Das mag in anderen Situationen vielleicht nicht so gut sein.
Ja, da bin ich auch stolz drauf.
Das gebe ich gerne zu. Das meine ich auch ernst. Da, wenn man da jetzt sagen würde, das ist falsch, glaube ich, das wäre ungerecht, weil natürlich, da hast du jedes Recht zu. Und vielleicht sollten wir in Zukunft, wenn wir da so sitzen, das dualistische Harmoniemodell im Hinterkopf haben. Klingt sperrig, aber wie immer hier nehmen wir das auseinander. Ja. Und zwar gibt es nach diesem dualistischen Modell der Harmonie, dual, man vermutet vielleicht schon, zwei verschiedene Wege, um harmonische zwischenmenschliche Beziehungen zu erhalten. Mhm. Und zwar erstens der Disintegration Avoidance Weg, der Desintegrationsvermeidungsweg, oder Harmony Enhancement, Harmonie Erhöhung, Verbesserung.
Ja, ja.
Und es ist jetzt, klingt jetzt stumpf, aber manchmal ist es doch schön, wenn die Sachen auch einfach stumpf sind. Es gibt einen schlechten und einen guten Weg. Der schlechte Weg ist der Desintegrationsvermeidungsweg. Wenn ich versuche, Disintegration Avoidance aufrechtzuerhalten, also ich versuche alles, wo es so in die Richtung geht, eine Konfrontation, also eine Disintegration. Wir integrieren uns nicht, sondern wir bewegen uns auseinander. Ne? Wenn ich das immer vermeide, indem ich zum Beispiel die ganze Zeit direkt den Kompromiss eingehe oder die eigenen Interessen opfer, dann habe ich eine unglaublich hohe Sorge um mein eigenes Selbst, aber es geht mir gar nicht so sehr um die anderen. Ich möchte die harmonische Beziehung aufrechterhalten aus einem egoistischen Grund. Und das war eben gut, dass du es auch gesagt hast.
Ja,
das ist eigentlich total egoistisch.
Genau, darum geht es auch, eben.
Ne? Ich mache das nicht für irgendwen anders, sondern es ist ein eigennütziges Motiv, um die negativen Konsequenzen von so einer Disintegration, von einem Auseinanderdriften zu vermeiden.
Ja, ja.
Das heißt, ich versuche, die Harmonie zu bewahren, während ich im Geheimen natürlich die ganze Zeit denke, eigentlich passt mir das nicht, ne? Und vielleicht fange ich dann an, so passiv-aggressiv oder auf anderen Umwegen doch zu versuchen, mein Ziel durchzusetzen, weil ich auf keinen Fall die Desintegration möchte. Nach vorne also halten wir zusammen, es passt alles, ich strahle natürlich, ich gehe auf den Kompromiss ein und im Hintergrund nervt mich irgendwas.
Genau.
Es ärgert mich, ich schlepp's mit mir rum.
Und das ist genau die Stelle und der Moment, wo du den anderen aus egoistischen Gründen die Möglichkeit nimmst, adäquat auf dich zu reagieren, weil sie gar nicht genau wissen, was du willst.
Yes, man. Und da haben wir, glaube ich, schon gerade einen ganz dicken Nagel ins Bett geschlagen, weil
super.
Das ist super wichtig, sich nochmal klar zu machen, das machst du nicht für andere.
Genau,
du machst das ist nicht, es. Weil du bist nicht wirklich nett dabei. Du bist ein egoistisches, wie hast du noch gesagt, es ist hinterfotzig. Du bist ein egoistisches Arsch in dem Moment.
Ja, genau. Es ist hinterfotzig, das immer so zu machen. Und wie du schon sagtest, oft führt es dann dazu, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, dass man vielleicht passiv-aggressiv wird. Nicht vielleicht als totales Konzept, aber da reicht's ja auch schon in kleinen Dosen.
Und können uns 1000 weitere Sachen vorstellen. Du fängst vielleicht an, den anderen so ein bisschen zu boykottieren oder statt jetzt offen anzusprechen, aber es hat mich genervt, dass du da letztens einfach dich nicht mehr gemeldet hast, ne?
Ja.
Weil du wolltest ja nicht sagen, ich habe in 2 Wochen keine Zeit für dich, du hoffst ja, da passiert noch was, à la Atze. Und dann sitzt du da und denkst dir, ey, das warum hast du es nicht klar gesagt? Und dann denkst du, ach ja, jetzt, ne? Und dann schaukelt sich das hoch und also gut. Ich würde sagen, Punkt hinter, kommen wir zum zweiten Weg, dem besseren Weg. Ja. Nämlich, ich kann Harmonie auch durch Harmony Enhancement erreichen. Was ist gemeint? Ich suche eine offene Diskussion und ja, ich gebe gegenseitigen Respekt, statt jetzt einfach nur meine Interessen durchzudrücken. Also ich kann im Prinzip versuchen, eine harmonische Beziehung zu fördern.
Ja.
Ja, indem ich im Prinzip sage, ich sehe einen Wert in Unterschieden und ich befürworte, dass wir hier harmonisch rausgehen, aber ich glaube, um da wirklich hinzukommen, können wir uns erstmal streiten, wenn wir danach eine aktive Versöhnung angehen.
Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Es gibt ja dann immer nochmal genau diesen Weg, eine aktive Versöhnung, und das ist ja auch alles viel respektvoller, oder?
Genau. Also im Prinzip, dass ich sage, hier wird nichts unterdrückt, hier wird nichts unter den Teppich gekehrt, ich muss nichts verschieben, sondern ich sage, hey, mir ist Harmonie wichtig und mir ist sie verdammt wichtig. Aber statt, dass ich die durch die Konfliktvermeidung erreiche, sage ich, okay, es kann auch mal einen Konflikt geben und da geht es nicht darum, sich zu beleidigen oder gegenseitig fertig zu machen, sondern es darf ja alles in einem geregelten Rahmen ablaufen. Aber am Ende durch die Auseinandersetzung, durch die ehrliche Auseinandersetzung, werde ich sehr viel wahrscheinlicher zu einer Lösung kommen, wo dann beide Seiten sagen, das passt. Und dann habe ich einen Respekt geschaffen und die Harmonie im Zweifel noch viel mehr erhöht, als wenn ich vorher sage, ich versuche die aufrechtzuerhalten, indem ich so drumrum schiffe, ja, in dem schlechteren Weg, den wir eben hatten, indem ich die Desintegration vermeide.
Ja, absolut verständlich und nachzuvollziehen.
Ich glaube, das war schon einiges, Atze.
Hast ja,
eine kleine Zusammenfassung, ein Wrap-up bis hierhin.
Ich habe ein bisschen Herzklopfen. Erstmal, weil du mich einmal mit dieser... Wir reden ja über die Harmoniesucht, jetzt negativ ausgedrückt, mein Fall, dass man eben versucht, jeden Konflikt zu vermeiden und im Zweifel vielleicht so hinterfotzige Wege findet, dann doch noch zu seinem Recht zu kommen. Oder aber ich vermeide bewusst jetzt jedes Fremdwort. Ich habe mir eben auch mitgeschrieben, aber um das zu resümieren. Oder wir sagen, ich gehe in den Konflikt, ich gehe in den konstruktiven Konflikt. Ich zeige Respekt meinem Gegenüber, dass ich sage, lass uns das offen diskutieren. Und wenn wir verschiedener Meinung sind, werden wir sicher einen Weg finden, auch wieder in Frieden hier auseinanderzugehen. So, und ich darf vielleicht an dieser Stelle, weil wir das vorher noch nicht gemacht haben, ich glaube, mit unseren beiden Beispielen, du hast von dir erzählt, ich habe von mir erzählt, dass wir vielleicht mal ein paar Zuschriften vorlesen. Und die gehen doch alle so in eine gleiche Richtung. Pia zum Beispiel schreibt uns, ich zum Beispiel hasse Streit. Ich halte ihn nicht einmal aus, wenn andere sich streiten und ich nur daneben sitze. Hallo, da bin ich auch. Dann wechsle ich für diese Menschen häufig auch gern mal das Thema oder versuche zu schlichten.
Geil, ja, kenne ich.
Ja, oh Gott, ja. Für mich fühlt sich eine erhobene Stimme, man muss ja nicht mal schreien, an wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich ziehe mich dann automatisch auch körperlich sichtbar zusammen und zurück, wenn jemand streitet. Ich bin da einfach sehr sensibel und versuche jegliche Diskussion zu vermeiden, weil ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin. Alles auch meine Person und nämlich und ich mich danach tagelang damit beschäftigen muss. Ich kann allerdings nicht sagen, ich hätte irgendwie jemals etwas Schlechtes erlebt, sondern glaube eher, ich habe das Streiten nie gelernt.
Ja.
Aber der Unterton ist auch hier, meine liebe Pia, ähnlich wie bei mir. Eigentlich bin ich doch toll in dieser Strategie. Und da haben wir jetzt gelernt, naja, da muss man
und drüber nach. Und weißt du, Atze, was noch drin steckt, was ich gerade sofort dachte, es ist nie zu Ende gedacht, in dem Sinne, dass ich streite mich ja gar nicht.
Ja.
Und da muss ich gerade an Ängste denken, weil wir haben auch gesagt, noch kurz das Wrap-up vielleicht erweitern. Du hast im Zweifel irgendwelche Muster als Kind mitbekommen und scheust etwas, hast Angst davor.
Ja,
und eine Angst hält sich natürlich super aufrecht, wenn ich mich ihr nicht stelle.
Ja.
Sodass ich Pia jetzt ganz klar raten würde, bring mal deinem Hirn über die Praxis bei, dass es vielleicht auch anders ist. Gehe mal bewusst in einen Streit rein, nimm ihn dabei wahr und eine Angst lässt ja dann nach, wenn ich mich ihr stelle. Genau was du gesagt hast, ey, dann dreht mir jemand mal den Rücken zu und geht weg. Und vielleicht sind wir danach auch überhaupt nicht mehr befreundet oder finden uns tierisch doof. Aber was wäre daran so schlimm?
Oder benenne deine Angst. Sag zu deinem Gegenüber, pass auf, ich mache jetzt mal was, da habe ich eigentlich total Angst vor. Und ich hoffe, du verstehst mich da zumindest ein bisschen. Eigentlich kann ich das nicht, aber ich möchte mit dir jetzt mal wirklich darüber sprechen. Ja. Und es fällt mir sehr schwer, was ich jetzt zu dir sage. Aber bitte respektiere mich da mal. Ja.
Ja.
Anna schreibt uns genau mein Thema. ist mittlerweile ein richtiges Problem von mir geworden, beziehungsweise kann ich jetzt das Ganze als Problem wahrnehmen. Vorher dachte ich, dass eben meine Persönlichkeit so sei. Aber in Wahrheit ist das von meiner Mutter an mich weitergegeben worden. Bloß kein Streit, lieber alles runterschlucken, um die Harmonie aufrecht zu erhalten. Dazu hat sie noch so Regenbogen da eingeführt. Während man im Inneren schreien oder weinen will. Wie ungesund das ist, habe ich ab Mitte, Ende 20 bemerkt und wie das meine Mutter kaputt macht, so ein People-Pleaser zu sein. Brauchte aber lange, bis ich das gemerkt und erkannt habe. Ja.
Moment, steht da People-Pleaser?
Ja.
Hammer.
Also ja. Sie ist schon mit beschäftigt, ne?
Hat sie sich offenbar schon mit beschäftigt. Und ich glaube, das geht ja ganz vielen so. Und man hat dann so gleichzeitig, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, man sich damit ja arrangiert. Du merkst, ich bin total harmoniebedürftig. Ja. Nicht wirklich in der Lage zu streiten, aber statt dagegen was zu tun, mache ich einfach so weiter.
Ja.
Schlepp die Angst im Hinterkopf mit mir rum, stelle mich ihr nie, halte sie immer eine Armlänge auf Abstand, weil ich sage, ach, dann vermeide ich lieber den Streit, bevor ich einmal die Angst dahinter wirklich angucke.
Du, es sind Zuschriften dabei, sowohl von Männern als auch Frauen, dass sie sagen, ich breche dann lieber manchmal den Kontakt ab, als mich dem Konflikt zu stellen.
Ghosting.
Und
krass.
Nur damit, da siehst du mal, wie existenziell das dann in uns drin ist.
So heftig.
Und diese Erkenntnis, wie gesagt, nach einer Stunde mit Steffi Stahl, war wirklich, ich Idiot, warum mache ich denn den zweiten und den dritten Schritt nicht? Was soll passieren?
Ja. Ich glaube, Zeit für
Lösung.
Ein Finale, denn genau, wir müssen uns dem Ganzen jetzt hier nähern und das angehen. Und Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eine Bulletliste machen. Lass uns doch gucken, dass wir es jetzt mal ganz praktisch nicht, alles hier reinbringen.
Wir brauchen nicht mitzählen, aber wir können ja mal sagen, was wir gelernt haben und wo Ansatzmöglichkeiten sein können.
Dann möchte ich erstmal allen, die sagen, ach, ich arrangiere mich irgendwie damit, ich gehe so durchs Leben, sagen, Vorsicht. Es gibt so eine toxische Niceness, dieses Nettsein um jeden Preis.
Geil auf den Punkt gebracht, ja.
Und da wird eben gezeigt, immer wieder in Studien, zum Beispiel von der Notre Dame University in Indiana, dass Männer, die als besonders angenehm, nett, locker, kooperativ angesehen werden, 18% weniger Geld verdienen als Männer, die weniger angenehm waren. Bei Frauen war dieser Gehaltsunterschied immerhin noch 5%, wo man vielleicht schon mal wittert, ja, es lohnt sich im Zweifel auch mal dann nicht ganz so nett zu sein, vielleicht gerade im beruflichen Kontext, wo wir besonders Angst haben, uns mit unserer Chefin zu streiten, weil die ist es doch gewohnt, kritische Gespräche zu führen und wir ja gar nicht, dass man dann eben doch mal Kante zeigt. Und liebe Leute, als Chef, der ich selber viele Gehaltsgespräche führe, Einstellungsgespräche, sonstige Verhandlungen, jedes Mal erlebe ich, dass ich denke, Leute, ihr fordert unter dem, was ich bereit wäre, zu geben.
Ja.
Es ruft mich jetzt keiner an aus dem Team hier. Nein. Aber schon so oft habe ich gedacht, Moment mal, ist jetzt was her, aber ich habe das früher wirklich viel, viel, viel gemacht. Ja super, dass du nur so wenig forderst, da bin ich doch total mit d'accord. Und wir haben das jetzt bei uns in der Firma so gemacht, dass wir uns im Prinzip auf so eine regelrecht darauf geeinigt haben, lass uns zusammen streiten. Also dass völlig klar ist, kein blödes Pokern, kein Geschacher, sondern ist es okay, wenn da auch mal die Fetzen fliegen und dann reden wir aber wirklich offen darüber und das funktioniert so gut, dass ich glaube noch keinmal deine Seite rausgegangen ist und gedacht hat, ey, ich fühle mich jetzt unfair behandelt. Und da habe ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fast vielleicht dieses Harmony Enhancement im Kopf, weil es gab schon Situationen, wo wir gesagt haben, als die Seite, die eigentlich weniger zahlen möchte, nee, du machst so einen guten Job, wir zahlen dir mehr, als du forderst.
Ja.
Und dann entsteht natürlich auch eine ganz andere Vertrauensbasis, weil klar ist, hier wird nicht irgendwie rumgedruckst, rumgeeiert, sondern okay, ich kann mich darauf verlassen, dass beide, dass die auch daran interessiert sind, dass ich hier fair und gut bezahlt werde und dann geht das auch in diese Richtung. Das mal als erster Punkt von mir.
Ja, ein Punkt von mir betrifft mich total. Ich habe mir den aufgeschrieben unter Selbstreflexion. Um Harmoniesucht, eben auch meine Harmoniesucht zu überwinden, ist es für mich und für viele andere nötig, die Auslöser zu entfernen. Mach dir selber klar, also dieses Reflektieren, wie das sehr aus deiner Kindheit kommt und entschließ dich einfach für dich selber, dieses Muster aufzulösen, über Bord zu werfen. Zur Not besucht dann auch ein Seminar oder lass dich mal coachen. Der therapeutische Weg ist ja oft der richtige, um einfach auch mal die Ursachen für diese Harmoniesucht rauszufinden und wie ich hier schon mehrfach sagte, auch die zweite und die dritte Stufe zu sehen und nicht nur die bei der ersten schon vor dem Hindernis zu scheuen.
Ja, total. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so, mit dir zu quatschen. Und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen?
Yes, so geht es mir natürlich auch. Und ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind. Und das ist das Angebot riesig.
Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Readly. Readly ist eine App, in der sich alle, und zwar wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück.
Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt.
Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert.
Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen, Magazine runterladen und dann eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und entsprechende Ausgaben verfügbar.
Ja, und dabei ist Readly noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann insgesamt eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit 5 Personen teilen.
So, und jetzt das Beste, Leute, Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 99 Cent, weiter geht's dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com/fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com/fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast-Description, fühlen hier mit Ü.
Ja.
99 Cent, geil.
Genau. Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
Und was du eben so schön gesagt hast, es ist egoistisch. Du denkst vielleicht, du machst das für andere. Denk mal eine Ecke weiter, du machst das verdammt nochmal nur für dich. Und wenn du denkst, du tust hier irgendwem anders was Gutes mit deiner Harmoniesucht, nein. Nein,
du nimmst
den läufst einfach von der Angst weg.
Du nimmst den anderen, ich sag's dir, glaube ich, jetzt schon zum 5. Mal, du nimmst den anderen die Möglichkeit, echt auf dich zu reagieren, weil sie gar nicht genau wissen, woran sie sind.
Yes. Atze, bonjour. Ich muss dich jetzt mitnehmen nach La France, Frankreich. Ja. 80 Pariserinnen und Pariser wurden eingeladen für eine Game Show, La Zone Extrême. Und dann gab es einen Producer und einen Moderator und irgendwie noch so Gehilfen. Und was haben die gemacht? Die haben den Leuten gesagt, pass mal auf, ihr werdet jetzt zufällig aufgeteilt in jemanden, der Fragen beantwortet und jemanden, der die Fragen stellt. Das stimmte nicht. Die Leute waren immer in der Rolle der Person, die die Fragen stellt und ein eingeweihter Proband war immer die Person, die beantworten musste. Ja. Jetzt hat man denen gesagt, ja, ganz ehrlich, ihr wollt ja hier alle möglichst viel Kohle abstauben. Das war erstmal, sollte so ein Testdreh sein, weshalb auch allen klar war, es geht jetzt noch nicht ums Geld, aber das Setup ist schon mal klar.
Ja.
Und pass auf, immer wenn die Person da drüben eine Frage falsch beantwortet, dann müsst ihr hier was machen. Und zwar, ihr müsst die bestrafen mit einem Stromschock.
Ja, ja.
Und zwar mit heftigen Stromschocks. Wer sich in der Psychologie auskennt, erinnert sich sofort ans Milgram-Experiment. Ja, ja. Ne? Als es darum ging zu testen, sind Leute unter Instruktion bereit, anderen Stromschocks zu verteilen. So, diese Schocks gingen von 20 Volt bis 460 Volt. Und ein verblüffend großer Teil, so Richtung 80%, angepusht durch den Moderator wohlgemerkt, der immer wieder sagt, komm, mach das, komm, mach das, komm, mach das, sind bereit, diese Stromschocks zu verteilen. Und das war nicht in den, ich glaube, 60er Jahren war das Originalexperiment, sondern das ist, ich meine, ungefähr 10 Jahre erst her, als diese französische Variante neu aufgelegt wurde.
Ja.
Jetzt kommt der Clou. Was hat das Ganze mit Harmoniebedürfnis zu tun? Man hat die Leute 8 Monate später nochmal angerufen, um herauszufinden, was haben die eigentlich für eine Persönlichkeit?
Ja,
also
ja,
wie sind die so drauf? Und jetzt zeigte sich, dass die Personen, die eine besonders hohe Verträglichkeit an den Tag legen, also die sagen, ne, ich bin nett, ich bin offen, ich bemühe mich um ein gutes Miteinander, dass die mehr Elektroschocks verabreicht haben und die krasseren. Also im Schnitt scheinst du, wenn du das besonders hoch hast, was eigentlich als eine tolle psychische Eigenschaft galt, als eine tolle Persönlichkeitseigenschaft galt, nämlich Verträglichkeit, dann scheinst du eher bereit zu sein, nicht zu widersprechen. Und das fand ich so spannend, das Experiment, weil man ja eigentlich bisher gesagt hat, ne, so, es gibt ja so 5 Persönlichkeitseigenschaften. Offenheit für neue Erfahrungen, also bin ich aufgeschlossen. Dann Gewissenhaftigkeit, eher so ein Perfektionismus. Extraversion, bin ich gesellig, offen? Und Verträglichkeit, nehme ich Rücksicht, ne, was wir gerade hatten, bin ich vielleicht eher so harmonisch, kooperationsbereit und Neurotizismus, also so eine emotionale Labilität. Und man ging davon aus, dass dieses Verträglichkeitsding in der Persönlichkeit was total Gutes ist. Toll, wenn du davon viel hast. Und jetzt kann man eben zeigen, Moment mal, da kann es auch ein zu viel geben, weil du gehorchst blind, statt zu widersprechen und machst etwas, weil man dich drum bittet, ne? Der Moderator sagt, das Spiel funktioniert so, wo man eigentlich sagen muss, das ist komplett falsch. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, als ich das las, weil ich finde dieses Stromschock-Experiment sowieso schon schockierend über uns Menschen, was das aufdeckt, dass es repliziert werden konnte natürlich nochmal. Und dann zu zeigen, hey, das trifft aber nicht auf alle Menschen gleich zu, sondern gerade auf die, die besonders so auf Harmonie aus sind, die gehorchen da besonders schnell, da denke ich mir, oha, das sollte uns eine Mahnung sein.
Ja. Das sind alles genau diese Seiten, die man immer wieder bedenken muss. Und weil so Harmonie gilt ja durchweg als positiv. Ne? Mhm. Damit wird ja auch geworben in verschiedenen, für verschiedenste Produkte. Und das ist genau das, was du jetzt sagst. Und eben auch vorher. Es geht um dein Ego, das machst du für dich. Es kommt jetzt eben aus einer falsch verstandenen, gefallen wollen Situation heraus. Das muss man immer bedenken. Und ich habe im Kopf, dass Harmonie nur gut ist. Und das muss ich umlernen. Diesen Glaubenssatz muss ich überschreiben.
Spätestens jetzt mit diesem, mit La Zone Extrême, dem französischen Fernsehspiel, kannst du das ja vielleicht da zum Hinterkopf haben.
Absolut.
Was ich noch wichtig finde, ist, dass man sich auf Balance mehr fokussiert als auf Harmonie. Also
ja, da passt von meiner Seite vielleicht genau dazu, dass ich sage, sei ehrlich und authentisch.
Ja.
Und das andere ist ja vielleicht auch ein falsches Gesicht. Das muss man ja auch mal so ganz krass sagen. Authentizität beinhaltet, dass du einen Standpunkt hast, der auch vielleicht unangenehm ist. Und diese, wie hast du es eben ausgedrückt, toxische Niceness ist ja vielleicht auch das falsche Gesicht.
Total.
Authentizität ist manchmal schwierig, aber von wem sind
fast
wir...
Fast immer.
Ja, aber von wem sind wir denn wirklich begeistert im Leben? Dass man sagt, ja, der ist manchmal ein bisschen sperrig, aber bei dem weißt du immer, woran du bist. Der ist total authentisch oder das ist sehr authentisch. Das sind die Originale, wo alle zu aufschauen und vielleicht gerne mit zusammen sind. Und nicht nur zu denen, die immer nett sind.
Ja.
Deine Liebe klebt, gibt's doch von Herbert Grönemeyer einen Titel. Deine Liebe klebt, du gehst mir auf den Geist. Worte wie Wasser. Ja. Und man muss nicht immer nett sein, um gemocht zu werden.
Man muss nicht nett sein. Und ich finde, wenn man sagt Balance statt Harmonie, dass man sich mal klar macht, ein Balanceakt ist ja zwischen zwei Polen.
Ja.
Und dieses Tanzen hin und her und vielleicht sich auch mal käbbeln, streiten, verhandeln, das ist für mich eine Balance finden. Wo passen dann irgendwann die gegenseitigen Interessen zueinander? Dann habe ich eine Balance gefunden. Und wenn ich Harmonie als etwas Gutes jetzt nochmal betrachten möchte, das wollen wir ja nicht vom Tisch kehren, dann wäre das für mich so im Prinzip eine Koordination mehrerer solcher Balanceakte. Aber dann ist die Harmonie, wenn sie gesund ist, ein Ding, was sich aus ganz vielen solcher Balanceakten zusammensetzt. Und dann gucke ich auf die einzelnen Akte und prüfe halt, okay, jeweils in dem kleinen Streitpunkt in der Beziehung gehen wir in diese Richtung, bei dem anderen in diese Richtung und hier haben wir die Mitte gefunden. Und dann betrachte ich die Harmonie halt als etwas, was aus ganz vielen solcher Balanceakte sich zusammensetzt. Und dann habe ich es, finde ich, aus meiner Sicht viel überschaubarer, weil ich in jedem einzelnen Balanceakt nachjustieren kann und dann ein Streiten auch okay wird.
Stimmt. Und du musst gar nicht so viel Parameter im Kopf behalten, als wenn du versuchst, so alle Töpfe zu bedienen.
Ja.
Wenn ich sage, sei ehrlich, dann meine ich, sei ehrlich auch zu dir. Weil der Selbstbetrug klappt ja da an der Stelle immer am besten.
Ja, absolut. Und dann vielleicht noch, was wir gesagt haben, dass du dich anfängst mit der Vorstellung anzufreunden, andere zu verärgern. Also das ist mir mittlerweile so wichtig, dass ich manchmal denke, man muss es ja eher so rumsehen. Es wäre falsch, wenn sich nie einer über mich ärgert. Wenn ich in dem, was ich tue, und ich mache verschiedene und für mich auch viele Sachen, wenn ich da nicht anecke, dann mache ich es nicht krass genug. Wenn ich da versuche, wie so ein Aal durchzukommen und nie mal irgendwo anzuecken, nicht mal doof gefunden zu werden, tja, dann ist es, wie wir es damals mit der Komfortzone beim berühmten Lev Vygotsky hatten, dann habe ich mich nicht weit genug vom kleinen Teller rausgetraut und bin vielleicht auch mal auf den Pizzateller übergegangen, wo es dann vielleicht nicht mehr so ganz meine Komfortzone ist. Aber sich mit der Vorstellung anzufreuen, andere zu verärgern, das werde ich in nächster Zeit definitiv probieren.
Ich auch, sogar bei dir. Trau dich. Trau dich, Atze. Ah, ich habe heute so ein schönes Schlusszitat, freue ich mich jetzt schon drauf.
Hast du denn vorher noch andere Punkte?
Ich hätte noch viele andere Punkte, aber ich finde so 3, 4, 5, wenn man die erstmal befolgt, dann kann man vielleicht sich dann auf dieser höheren Stufe, ja, viele Sachen kann man trainieren. Du hast eben von deinem Bruder gesprochen, der sich selber Gitarre spielen beigebracht hat. Und Durchsetzungskraft kann man auch achtsam trainieren. Und Können kommt auch vom Wiederholen oft.
Ja.
Und das ist es. Trau dich einfach jetzt mal öfter, das zu tun. Das muss ja gleich den ganzen Wald umhacken. Vielleicht reicht es ja schon, an einem Baum zu schütteln. Und alles, was man trainiert, geht einem leichter von der Hand.
Ja.
Oder von der Seele von mir aus auch.
Ja. Ja, ja, du wirst dann besser streiten, wenn du auch mal streitest.
Ganz praktisch, ja.
Mhm. Ich habe für dich noch einen Punkt von der University of Columbia, eine kürzlich durchgeführte Untersuchung, wo Leute Verhandlungen führen mussten. Ne? Also 338 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten Verhandlungen durchführen und ihr Aggressionsniveau bewerten. So, die finden dabei einen Effekt, den sie Line-Crossing-Illusion nennen. Gemeint ist, dass ein Großteil der Leute denken, dass sie übertrieben sich durchgesetzt haben, ne, dass sie zu durchsetzungsfähig aufgetreten sind, während die anderen, die sie bewerten, sagen, bestimmt doch gar nicht.
Ja.
57% der Leute sagen, dass sie durchsetzungsfähig waren, während sie in Wirklichkeit von den anderen als zu wenig durchsetzungsfähig betrachtet wurden. Der Punkt ist also, ich habe Angst, eine Linie zu überschreiten, wo ich zu krass auftrete, ne, wo ich zu aggressiv bin, Line Crossing. Ja. Es ist aber eine Illusion. Die Leute würden dir von außen attestieren, hör mal, hast du noch gar nicht gemacht. Stimmt doch gar nicht. Du bist überhaupt nicht aggressiv aufgetreten. Ich denke aber aus meiner Sicht, boah, das ist jetzt gerade schon ganz schön heftig.
Ja, 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 genau. Ne? Und was meinst du denn?
War doch überhaupt genau. Und das finde ich eigentlich total geil, das auch mal im Kopf zu haben, dass du sagst, ich in meiner Wahrnehmung wirke jetzt vielleicht gerade wie jemand, der hier den Streit sucht, der provoziert, der nicht kompromissfähig ist. Sehr wahrscheinlich bist du aber nur in deiner Welt, in deiner Gedankenwelt über die rote Linie gegangen. Die anderen sind noch meilenweit davon entfernt.
Ja, ja.
Ne? Also diese Line-Crossing-Illusion hat mir sehr gefallen, weil das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass ich dachte, boah, da war ich jetzt zu heftig. Und im Nachhinein sagt mir ein Kollege, der in der Verhandlung dabei war, sag mal, warum hast du denn nicht noch, ne? Wir hätten doch noch, wieso bist du denn da so weich geblieben? Und du denkst, ich war doch schon so hart und du warst es gar nicht.
Ja, du drückst es jetzt schon wieder nett aus, warum auch nicht? Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen egoistisch, dass du denkst, oh, da war ich wieder zu weit. Und die anderen sagen, wie? Was hast du denn? Hast dich überschätzt.
Ach so. Ja, ganz groß drin. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
ja, natürlich weißt du das. Ich habe es ja gerade gesagt.
Ja.
Oh. Du merkst, ich werde konfliktfähiger.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich dir antworten. Das sind die Momente, in denen du mich nervst.
Nein, das denkst du nur.
Geil. Illusion, das ist eine Illusion, das ist eine Nervillusion. Einen letzten Punkt, Atze, müssen wir noch aufmachen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja. Weil, wenn wir so viel über Harmonie und Harmoniebedürfnis sprechen, was ist denn eigentlich mit Selbstharmonie? Also wie sieht es denn eigentlich mit meiner inneren Harmonie aus? Und da denke ich manchmal, ich habe doch voll den Fokus bei all diesem Harmoniebedürfnis-Thema auf, wie gehe ich mit anderen um? Wie wirke ich auf externe Menschen, ne? Was ist im Zwischenmenschlichen?
Ja.
Und verkenne vielleicht, gerade weil du es auch selber angesprochen hast, was ist eigentlich, bin ich selber mit mir in einer Harmonie, wo ich sagen kann, wo ich sicher sagen kann, ich habe mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt, ich bin mit mir im Reinen, weil ich da Kante bekenne, wo ich sie will. Ich setze dem Burschenschaftstypen was entgegen, weil ich die Welt anders betrachte als er. Ich stelle mich nicht nur in den AfD-Stand, sondern mache vielleicht daneben noch einen eigenen Parteistand auf und bin für etwas.
Genau.
Also dieses fehlende Harmonie oder Harmoniebedürfnis in Bezug auf andere, dass man dabei vergisst, in sich selber reinzugucken. Das blitzte heute an mehreren Stellen durch, als wir gesagt haben, es ist egoistisch, was du da machst. Ne? Es geht dir eigentlich um deine Interessen. Du wirst vielleicht hintenrum versuchen, die durchzusetzen. Du hast Angst vor deinen Ängsten und stellst dich ihnen nicht, Furcht vor der Furcht. Dass ich da nochmal dachte, vielleicht zum Schluss, dass wir noch einmal über diese Selbstharmonie in uns drin sprechen, um überhaupt dann mit anderen eine gesunde Harmonie zu finden.
Ja, das ist ja wahrscheinlich
auch das. Was sagst du dazu?
Ja, mir kommt das direkt so vor, wie das Fundament für alles. Wenn du keine Selbstharmonie hast, dann kann ja das Gebäude, was du darauf baust, nur wackelig sein. Das heißt, ist ja die Grundlage für alles, dass du versuchst, das wird ja niemand zu 100% erreichen, aber dass dieses Fundament einigermaßen stabil ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich muss mich, du sagst, bevor ich jetzt überhaupt mit jemand anderem eine echt gesund harmonische Beziehung eingehen kann, brauche ich meine Harmonie. Zumindest mal,
ist es einfacher. Wir wollen
ja nie es schwarz-weiß sehen, ne? Aber genau, es würde mir helfen.
Mhm.
Total dabei.
Ja.
Wie kriege ich es hin? Wäre jetzt meine Frage, weil ich oft das Gefühl habe, vielleicht bist du im Äußeren manchmal dann noch nicht so ganz so in der perfekten Balance, muss man so sagen, aber dass ich manchmal den Eindruck habe, in dir drin ist sehr harmonisch.
Dann würde ich, wie komme ich dahin? Fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein. Erstmal, hör nicht rein, versuch das für dich selber zu analysieren, was ich eben schon sagte. Mir war nicht klar, dass ich auch den zweiten und dritten Schritt noch machen kann. Bin immer schon am ersten gescheitert, weil ich dumm genug war, nicht weiterzudenken. Und dadurch resultierend ergibt sich der zweite Ansatz. Wenn du für dich selber nicht dahin kommst, so wie ich, dann, geh doch mal zu einer Therapiestunde. Geh doch mal zu jemandem, der professionell mit dir darüber sprechen kann. Das hilft echt oft weiter. So eine Reflexion von außen.
Ich nehme also außen, um in mir drinne was zu verändern. Das finde ich schön. Und vielleicht für alle, die sagen, Therapiestunde kann ich mir nicht leisten, muss man ja auch ganz fair dazu sagen, kriege ich keinen Platz oder vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass die Plätze eh so voll sind. Könnte man ja vielleicht da ansetzen, dass man sagt, man spricht mal mit nicht so einer ganz direkten Person, also nicht mit deinem besten Freund, sondern mit vielleicht einer etwas entfernteren Person.
Ja, und vielleicht hast du ja jemanden im Umfeld, wo du denkst, der macht so einen schlauen Eindruck oder stabilen Eindruck, das hat eigentlich so jeder. Ne?
Ja,
total. Jemand im Umfeld, wo man denkt, seine Meinung ist mir wichtig und oft kommt von daher schon irgendwas, was du so noch nicht bedacht hast.
Wenn der im Dorf der Guru wäre, würde ich hingehen zu seinen Gottesdiensten.
Ja, genau.
Ja. Jetzt bin ich natürlich kolossal gespannt auf dein Schlusszitat.
Ach, ich hatte so geschwankt. Ne? Ich verehre Christian Kracht als Schriftsteller so sehr. Ich glaube, im Moment der erfolgreichste deutsche Schriftsteller, bekannt geworden durch genau 20 Jahre her, Faserland. Und da kam ja so eine Trilogie, das zweite Buch war 1979 und die letzten zwei Sätze in dem Buch sind: Ich war ein guter Gefangener. Ich habe nie Menschenfleisch gegessen.
Oh, okay, geiler Satz.
Jetzt erlebe ich mal sprachlos. Das müsst ihr jetzt alle erstmal aushalten.
Ja, aber sagst du noch was dazu? Was ist jetzt mit Harmonie?
Nee, so ist Literatur. Das ist Kunst.
Die ist selbst. Dann ärgere ich mich. Ab den 1979 habe ich da liegen, den hatte ich mir schon für den letzten Urlaub gekauft und ich hatte so viele Bücher mit, dass ich den nicht geschafft habe. Den wollte ich jetzt lesen, jetzt weiß ich das Ende schon.
Es wird dir nichts nützen, dass du das Ende schon kennst. Okay, eigentlich stehen wir da, genau dadurch wieder am Anfang des Buches. Aber das ist so schön.
Sag nochmal, ich war ein guter Gefangener, ich habe nie Menschenfleisch gegessen.
Ich habe nie Menschenfleisch gegessen.
Jetzt, wenn ich jetzt im Deutschkurs, Grundkurs hatte ich da im Abi interpretieren müsste, würde ich jetzt versuchen, was hat sich der weise Arzt Schröder dabei gedacht, das hier in sein heutiges Oeuvre zu packen, dann würde ich vielleicht sowas in die Richtung sagen: Ich habe mich gestritten und ich habe Konflikte gehabt und ich habe vielleicht auch mal eine reingehauen in der Zelle, aber ich habe zumindest nie irgendwie einen aufgegessen.
Ja, okay, ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. In dem Buch geht es darum, dass Leute völlig entmündigt werden, quasi die gesamte Weltbevölkerung und in Lagern lebt und das Äußerste, was man sagen kann, ist eben dieses.
Damit sind wir wieder bei der Harmoniesucht. Er möchte, dass alle ihn relativ gut finden.
Oh Gott. Ich hab's nicht verstanden.
Dann lest das Buch jetzt, verdammt nochmal. Auch du.
Lies heißt das.
Stimmt. Imperativ. Ja, Mann. Lehrerkind heißt es bei dir.
Okay, Lehrerkind ist jetzt von dem Schlusszitat, da muss ich nochmal, da werde ich noch drauf rumkauen.
Also ich habe außerdem gesagt, lest das Buch.
Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt auch nur ärgern, Mann. Du bist so harmoniebedürftig.
Ja, ich habe ja jetzt
gemocht werden, ne?
Nee, ich habe doch gerade widersprochen.
Stimmt.
Oh Gott, ja. Leon, ich bin gespannt, wie du für uns alle zurückkehrst aus deinen Wochen.
Ja.
Nur noch mit Lennenschurz bekleidet. Stirnband.
Wenn wir die neuen Aufzeichnungen nach dem Urlaub machen, dann werde ich dir ausführlichst berichten, wie es da war auf dem Boot. Ich werde jetzt gleich meinen Klimaausgleich dafür zahlen. Kostet, glaube ich, 2,80 Euro oder sowas, wo du dir auch denkst, was, damit soll das dann klimaneutral sein. Das kann nur mentales Greenwashing sein, aber es ist mir jetzt, muss mir jetzt egal sein, weil es ist jetzt so gebucht. Und ein Freund hat mir letztens erzählt, dass er die Habecks am Flughafen gesehen hat. In kompletter Mannstärke. Und da habe ich dann gedacht, komm, wenn selbst Robert Habeck mal fliegt, wenig vielleicht. Einmal im Jahr sowas? Einmal im Jahr wohin?
Mehr fliegen? Greenwashing geht's nicht, als dass die Habecks im selben Flieger sitzen.
Stimmt, da muss ich so richtig geil fühlen. Du sitzt da mit deiner Flugscham und dann siehst du plötzlich Robert Habeck, der irgendeinen Tweet noch raushaut und sagt, weiß ich was. Wobei ich muss fairerweise dazu sagen, er wurde nur am Flughafen gesehen. Es sah wohl nach Urlaubreise aus, aber es ist schon was her und vielleicht.
Vielleicht wollte er nur andere abhalten zu fliegen.
Nur wen abholen oder abhalten, eine Rede schwingen. Wer weiß. Es sei ihm jetzt wie auch immer vergönnt. Und ich würde sagen, wir sind hier durch mit, für mich nochmal, darf ich noch ein Schlusszitat selber nochmal bringen, nämlich.
Flehe dich an, mach das.
Bitte, warum willst du von allen gemocht werden? Du magst doch auch nicht alle. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, geschweige denn, wer es sagte, aber es ist bei mir so hängen geblieben. Und weil ich da auf deinem Christian Kracht noch rumkauen muss, vielleicht für alle anderen das noch, die auch noch kauen.
Okay, ich gebe zu, das
ist das
war
okay?
Das war das bessere Zitat.
dafür ohne Quelle. Atzeman, was machen wir denn nächstes Mal? Das müssen wir doch hier zum Schluss noch einmal festlegen.
Mein Nachbar. Mein Nachbar nervt mich, wie baue ich eine Bombe?
Mein Nachbar, der Biker. Mein Nachbar, der Biker in der Studentenverbindung mit der großen Narbe auf der Wange.
Aus Thüringen. Ja.
Der letzte Satz war so dermaßen jetzt wieder falsch. Ich gucke in unsere, wir haben ja noch eine kleine Liste vorbereitet und ich sehe mal, wir sind... Ich weiß gar nicht. Sollen wir es offen lassen? Weil wenn wir uns jetzt festlegen.
Wir haben jetzt August. Das ist der Monat, wo wir unter der Hitze stöhnen, wo die Gedanken vielleicht auch umherflirren.
Ja.
Auf oder vom letzten Urlaub. Deshalb lassen wir es offen. Wir sind Freigeister.
Ey. Also ganz falsch, fällt mir gerade auf. Ich gucke in unseren Plan. Nächste Woche ist unsere 100. Folge.
Oh Gott, was hätte ich gerade fast getan.
Und Leute, da müssen wir nicht nur drauf teasen, sondern da müssen wir wirklich sagen, nehmt euch jetzt einen Stift und kringelt rot den 24.8. in eurem Kalender an, denn wir haben einen Gast der Superlative.
Ja.
Also wahrscheinlich einer der berühmtesten Deutschen, oder? Der berühmteste Deutsche. Mhm. Weltweit nicht, aber innerhalb Deutschlands.
Ja, innerhalb Deutschlands, muss man dazu sagen. Ja.
Einer der berühmtesten Deutschen und weil es unsere 100. Folge ist, haben wir natürlich nicht nur ein besonderes Thema, sondern mit ihm wirklich jemanden, wo sich ein Gefühl schließt sich ein Kreis an der Stelle. So war es für mich.
Ja.
Es stimmt. Es passte so.
Vielleicht hat der uns sogar letztendlich zusammengebracht.
Das denke ich nämlich.
Ja.
Das denke ich nämlich. Ohne den, mehr verraten wir nicht, weil ein bisschen Spannung muss ja bleiben. Aber liebe Leute, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid.
Ja.
Und wenn ich in meinen schlauen Kalender gucke, ist die Woche drauf, bin ich ja schon fast aus dem Urlaub wieder da. Es kommt noch dann eine Folge, die wir schon vorher aufgenommen haben. Das verraten wir dann später mehr zu. Ja. Aber ansonsten, Atze, ey, ich freue mich so sehr, jetzt gleich meine Taschen langsam mal hier fertig zu packen.
Ja, und ich gönne dir das. Ich gönne dir das so sehr. Okay. Also, bis ganz bald, mein lieber.
Bisschen Schatz. Tschüss, Leon, tschüss.
Ihr Angelo Merker.
Adios.
So, Punkt.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.